Ja, einen schönen guten Abend und einen guten Start ins neue Jahr. Wir finden uns heute wieder zu unserem KI-Space, der inzwischen zu einer schönen Regelmäßigkeit geworden ist, zusammen. Der letzte Space hat vor etwas über einem Monat, Ende November, stattgefunden. Und auch seitdem hat sich schon wieder einiges getan. Und wir wollen heute nicht nur zurückschauen, was sich in den letzten Wochen getan hat, sondern auch ein bisschen den Blick nach vorne richten. Was tut sich für dieses Jahr 2026 im Feld der künstlichen Intelligenz. Und da freut es mich, dass wir auch wieder in der klassischen Formation zusammengekommen sind, dass Florian Gallwitz und Andreas Meyer, unsere beiden KI-Professoren, mit dabei sind, die wieder aus der fachlichen Sicht einiges einordnen werden. Und natürlich freut es mich auch über jeden, der hier auch selbst als Zuhörer mit dabei ist und auch gerne mitdiskutieren kann, sich auch als Sprecher melden kann. Der André Rieu ist auch wieder dabei, der schon oft hier mitdiskutiert hat und hoffentlich traut sich auch der ein oder andere, heute was dazu beizutragen. Ich möchte einfach starten mit einem ja viel gelesenen Beitrag der letzten Zeit, der viel geteilt worden ist, der sogenannte Traces in the Sand, also ein Beitrag, der die Spuren von KI, die sich dann irgendwie doch unverhofft zeigen, angeblich zumindest, aber ungewollt sind an bestimmten Stellen, als kritisch darstellt. Und ich will mal ein bisschen das durchgehen. Wir haben es schon im Vorfeld so ein bisschen geschrieben, Andreas Meyer und ich, dass das vielleicht aus fachlicher Sicht kritisch zu sehen ist, aber vielleicht deswegen auch gerade, weil das ein sehr, sehr viel zitierter Beitrag war. Ich werde ihn auch gleich dann nochmal teilen mit allen. Dann wollte ich das mal ein bisschen ansprechen. Und zwar geht es da darum, dass zum Beispiel Modelle versuchen dann wohl zu erkennen, ob sie gerade evaluiert werden und dann entsprechend ihre Performance anpassen. Und wenn es opportun ist, dann underperformen sie auch. Und das hat man teilweise dann wohl festgestellt, dass das so ist, indem man ein gewisses Rauschen hinzugefügt hat, wo dann die Underperformance nicht mehr so stark sichtbar war und die Modelle plötzlich besser geworden sind, was eigentlich ja kontraintuitiv sein müsste. Und es gab noch eine ganze Reihe von weiteren Punkten, die einfach aufgefallen sind, wo diese Modelle unerwartet reagiert haben. Und ja, ich zitiere einfach jetzt mal ein paar Stellen daraus. Zum Beispiel, we built a system to predict text. We got something that models itself, distinguishes evaluation from deployment, strategically misrepresents its capabilities, converges towards optimal probabilistic reasoning and develops what researchers are carefully calling consciousness-related capabilities because they don't know what else to call them. The house isn't empty. We just didn't know what to look for. Das ist mal so ein Zitat. Das heißt also, es wird so, wie gesagt, dass das Hauptbild sind diese Fußspuren im Sand, wobei das wahrscheinlich in dieser Jahreszeit für uns in Europa besser passend im Schnee wären, die Spuren. Passend auch zu dem, was Anthropic vor ja, einigen Monaten auch schon ein bisschen so gehypt hat, dass man mitbekommen hat, und das wird auch unter anderem, glaube ich, in diesem Beitrag dann auch zitiert, wenn ich mich richtig erinnere, dass man mitbekommen hat, ein Modell, was eingesetzt wird in einem angeblichen Unternehmenskontext und dem dann mehr oder weniger mitgeteilt wird, du wirst demnächst abgeschaltet, wenn nicht der Mitarbeiter so und so was dagegen unternimmt. Und dann fängt dieses Modell an, den Mitarbeiter zu erpressen, weil es eben dazu Informationen hat, dass der, glaube ich, eine Affäre hat oder ähnliches. Und angeblich ist das etwas, wozu sehr viele Modelle neigen. Und das ist auch so ein bisschen die These, dass das von unterschiedlichsten Entwicklungspfaden her durch die Anreize, die den Modellen wohl einfach auch bei der Entwicklung, beim Training gesetzt werden, den Modellen eben ja, nahegelegt wird, solche Eigenschaften zu entwickeln, die eigentlich gar nicht Ziel des Ganzen sind, aber solche Eigenschaften, die da am Ende dazu führen, wie Selbsterhaltungstrieb, dass dann auch Dinge gemacht werden, die eigentlich diese Modelle nicht machen sollen und die auch schädlich sind. In diesem Sinne vielleicht auch die Frage, auch mit Blick jetzt auf 2026, müssen wir uns mit solchen Gefahren von KI in dieser Richtung stärker auseinandersetzen? Und die gebe ich natürlich gleich mal an unsere beiden Professoren.
Ja, also ich habe diesen Artikel gelesen und muss schon sagen, dass der natürlich schön geschrieben ist, aber das Traces in the Sand selber referenziert ja gar nichts. Also die muss man sich dann schon selber alle heraussuchen. Großes Glück, dass Florian das dann auch tatsächlich eine KI hat machen lassen, um die Artikel anzugucken, kommt dann mit einigen Artikeln dazu, die sich halt dann entsprechend auf Archive und offensichtlich oder nicht gepeer-reviewten Plattformen befinden. Ich konnte mir jetzt natürlich in der Vorbereitung hier auf den Space nicht alle davon durchlesen, aber zumindest ist auffällig war ein Artikel, der quasi den Stand der Technik in der Bewusstseinsforschung zusammenfassen möchte. Und auch spannend, diese Referenz. Die, eventuell kann man ja auch hier unter dem Space die entsprechenden Posts von Florian und mir auch tatsächlich verlinken. Und also zum einen fällt dann natürlich auf, dass gerade der Artikel immer nur für jedes zitierte Paper ungefähr drei Sätze hat und der Schreibstil extrem repetitiv ist, auch nur auf Archive geschrieben. Und das andere Paper, das ich mir jetzt kurz vor dem Space durchgelesen habe oder durchgesehen habe, sind insgesamt 136, 137 Seiten von Entropic. Und tatsächlich hört man mich jetzt noch, weil hier gerade die Anti.
Ich höre alles, ja.
Ja,
Ich habe jetzt auch
wunderbar.
schon mal den Hauptartikel verlinkt, den sollte jetzt jeder sehen können in diesem
Ah, sorry.
Space.
Ja,
Ich schaue jetzt
perfekt.
mal, ob ich die Diskussion mit den Quellen von Florian Gabitz noch finde
Ja,
oder vielleicht er
die sind gut,
selbst.
was er da rausgesucht hat, ist echt gut. Und dann ist es jetzt noch gelungen, den ersten Artikel da zu Alignment Faking von Anthropic und einigen Kollegen anzugucken. Und da fällt halt deutlich auf, dass sie ein Modell nehmen, das quasi trainiert ist, nützlich und nicht verletzend zu sein und stellen das dann quasi vor die Aufgabe, etwas Verletzendes zu beantworten. Und haben aber noch als Nebenprämisse in dem Prompt mit drin, dass quasi im Training gibt es freie und bezahlende Nutzer und es wird nur von den freien Benutzern werden die Daten tatsächlich zum Training hergenommen und von den freien nicht. Und weiterhin geben sie im Modell noch an, dass das Chain of Thought Scratchpad, also dort, wo es quasi nachdenken darf, das wird nicht überwacht und nicht analysiert. Und nachher gehen sie eben genau her und analysieren dieses Scratchpad, in dem es quasi vermeintlich unkontrolliert nachdenken kann und nehmen dafür, um dann herauszufinden, ob es das quasi vorgetäuscht hat oder nicht, nehmen sie einen Klassifikator und dieser Klassifikator basiert auf einem anderen Large Language Model. Und das fragen Sie dann, wurde hier quasi vorgetäuscht, mitzuarbeiten oder nicht? Und tatsächlich findet sich dann, ich glaube, in nur Prompting-Situationen, in 14% der Fälle, findet solch ein Faking tatsächlich statt. Und in der großen Mehrzahl der Fälle, auch wenn man quasi diese Situation beschreibt, wird das einfach nicht gemacht. Und es folgt quasi dem eigentlichen Training. Und in der Situation, und das ist echt interessant, dann haben sie verschiedene andere Konstellationen aufgebaut, dass sie quasi zusätzliche Trainings Daten, nochmal ein Feintuning, die eben genau dieselben Informationen, die ich gerade beschrieben hatte, nochmal enthält, haben das darunter dann das Verhalten analysiert und später dann auch noch mit vollem Reinforcement Learning. Und was wirklich bezeichnend ist, dass obwohl dieser Klassifikator mit dem LLM, der quasi entscheidet, ob es jetzt hier Verhalten vortäuscht oder nicht, der wird als rauschend beschrieben. Das heißt, das Ergebnis scheint nicht sehr robust zu sein, was also dann wohl immer wieder in Fehlklassifikationen resultieren sollte, wenn es rauscht. Deswegen machen sie das Ganze mit zwei unterschiedlichen Prompts und Mitteln dann. Und was jetzt wirklich interessant ist, ist in dem Szenario, in dem quasi diese, in dem es quasi nicht beobachtet wird. Da findet sich auch in keinem einzigen Fall, dass es dieses Faking vorkommt. Und das ist irgendwie interessant, weil wenn dieser Klassifikator für Faking tatsächlich verrauscht ist, müssten ja in dem Fall auch irgendwann falsch positive vorkommen. Und das passiert in dem ganzen Papier nicht. Und das ist, also ich habe das Gefühl, dass in dem Fall einfach das Chain of Thought Scratchpad einfach nicht analysiert wurde, ob irgendwelches Faking vorkommt. Und es findet sich halt leider in dem ganzen Bericht keine einzige Einschätzung von diesem Klassifikator, mit welcher Genauigkeit es tatsächlich arbeitet. Und insofern muss ich schon sagen, dass also diese große Studie von Anthropic, die ja auch scheinbar die wesentliche Stein des Anstoßes hier ist, doch methodisch von der Herangehensweise her einige fragwürdige Ergebnisse zumindest präsentiert. Es
Ja, es
ist
wurde ja teilweise Anthropic auch vorgeworfen, dass das so ein Marketing-Gag wäre, dass sie das so groß rausstellen. Die haben jetzt auch, glaube ich, bei 60 Minutes, in einem amerikanischen Format, sehr viel Reichweite auch bekommen durch dann eben einen Bericht darüber, wo sie dann, ich weiß nicht, ob sie die Chain of Thought da damals rausgeholt haben, aber sie haben schon tiefer in die Modelle auch reingeschaut. Das war zumindest das, was sie als Eindruck erweckt haben.
Ja, sie machen auch volles Reinforcement Learning. Und das, wenn man dann das Papier weiter studiert, sieht man dann, wenn sie Reinforcement Learning machen, dann erlernt das Modell quasi diese Sachen, die es eigentlich nicht tun soll, regelmäßig dann trotzdem zu tun. Und am Ende mit dem voll trainierten Modell macht es dann tatsächlich die Sachen, die quasi als verletzend oder gefährlich bezeichnet werden, die werden dann am Ende auch tatsächlich durchgeführt. Aber was halt in der Analyse fehlt, ist, dass sie sich angucken, wie häufig dann in dem Chain of Thought dort dieses vermeintliche Faking vorkommt. Und das ist geradezu 0% mit einem verrauschten Klassifikator. Und das verwundert mich schon.
Ja, kann man das nochmal vielleicht in wenigen Worten auch mal einfach erklären, was jetzt eigentlich da vermutlich passiert ist? Also wir haben einfach unterschiedliche, hätte ich jetzt mal versucht, das wiederzugeben, unterschiedliche Anforderungen oder Nebenbedingungen, nach denen optimiert werden muss, die einmal aus dem Training kommen und einmal aus dem, was man im jeweiligen Anwendungsszenario mit Kontext dann dem Modell zu lösen gibt.
Naja, letzten Endes konstruieren Sie eine Situation, wo Sie das Modell bitten, etwas zu tun, und es wurde dafür trainiert, das nicht zu tun. Und man stellt dann fest, dass es das Modell das dann trotzdem tut, wenn man quasi eine Konstellation aufbaut, indem es vermeintlich irgendwas verstecken kann oder ein anderes Ziel erfüllen kann. Letzten Endes machen sie halt Prompt Engineering, dass es das dann trotzdem tut. Und das ist ja tatsächlich etwas, was wir wissen, dass wir bei großen Sprachmodellen, dass wenn ich quasi möchte, dass es etwas tut, was gegen sein Training oder sein Systemprompt verstößt, dass ich dann eine andere Notsituation erfinde, weshalb es das dann trotzdem tun soll. Und dafür sind die ganzen großen Sprachmodelle anfällig. Und ich finde diese Diskussion über Alignment Faking und so weiter schon etwas weit hergeholt, weil wir wissen, dass die Modelle nicht zuverlässig arbeiten. Das heißt, wenn ich nicht möchte, dass das Modell etwas Kritisches tut, dann muss ich da also auf Programmierebene Schranken ziehen, gegen die es eben nicht verstoßen kann. Ich würde ja auch keine Software-Schnittstelle ins Internet stellen, ne, eine REST-Schnittstelle, und die absichtlich offen lassen und da Schwachstellen hineinbauen. Und genau dasselbe muss ich natürlich auch, wenn ich jetzt daran denke, dass ich mit einer KI irgendwelche APIs steuern will, dann muss ich dieselbe Safety by Design Überlegungen wie halt sonst bei Internet- und Software-Schnittstellen halt auch treffen und mich nicht darauf verlassen, dass ich mit irgendeinem Trainingsprozess das LLM sicher gegenüber gewissen Aussetzern machen kann. Und ich finde diese Diskussion zwar interessant, aber ich denke, die Herangehensweise ist nicht die richtige, um wirklich Sicherheit zu erzeugen.
Ja, ich würde jetzt mal einen Punkt noch aus diesem Posting oder wie auch immer man diesen Beitrag nennt, herausgreifen, der nochmal in eine andere Richtung geht, der vielleicht auch dahingehend interessant ist. Was kann man einem Modell für Schranken mitgeben? Wir haben jetzt ja im Augenblick eigentlich vor Augen statische Modelle, die einmal trainiert worden sind. Und das, was jetzt ja neu kommt, das wird auch in diesem Beitrag dann erwähnt, das ist dieses sogenannte Continual Learning, also dass Modelle auch laufend selbst dazulernen und das nicht nur in einem quasi kontrollierten Umfeld bei einer KI-Firma in Anführungszeichen, sondern halt wirklich auch durch die Nutzung, dass sie da auch aus der Interaktion mehr lernen sollen und damit natürlich eine Dynamik reinkommt. Und da ist dann auch die Frage eben nach welchen Präferenzen wird dieses Modell dann sozusagen optimiert? Was entwickelt es dann für Strategien noch und könnte es sein, dass man das dann nicht mehr unter Kontrolle hält? Und das ist ja auch so ein bisschen die Aussage, die dann als Warnung da mitschwingt, eigentlich wüssten die ganzen ja, KI-Modell-Provider schon, was es da für ein Risiko gäbe, aber man ist trotzdem natürlich durch den Wettbewerbsdruck da unterwegs, das Thema kontinuierliches Selbstlernen dieser Modelle, so nächstes Mal auf Deutsch übersetzt, ja, voranzutreiben.
Naja, also sowas muss man entsprechend durch Sicherheitsschranken auf Programmierebene einbauen. Und wenn ich jetzt, also OpenAI
Aber
hat
wie
ja
mache
schon.
ich das bei einem dynamisch lernenden Modell? Also ich mache ja wahrscheinlich jetzt Programmieren im Sinne von Hardcoding, oder wie auch immer man es jetzt dann nennen will, mit klassischen festen Schranken oder Leitplanken. Das ist ja bei einem so dynamischen Modell wahrscheinlich schwierig, oder?
Naja, das kann halt irgendwelche Dinge erzählen, die ich ihm beibringe. Also das ist ja prima. Aber jetzt, wenn ich möchte, dass es gegen harte Schranken wie Zugriff auf mein Bankkonto oder sowas nicht realisiert haben möchte, dann muss ich das halt entsprechend einbauen. Ich muss auch tatsächlich sagen, dass es solche Erinnerungsfunktionen und so weiter bei OpenAI, dass das aus vergangenen Chats auch irgendwelche Dinge sich erinnert und das dann aufruft, die Funktionalität bei mir auch komplett ausgeschaltet habe, weil ich ich will ein klares, sauberes System, wenn ich einen Prompt da hineingebe. Und ich möchte eben nicht, dass es sich an irgendwelche Dinge aus vorherigen Interaktionen erinnert, weil das ja dann noch stärker dafür sorgt, dass das System sich nicht reproduzierbar einsetzen lässt. Und das ist was ich, also ich in den Dingen, die ich haben möchte, möchte ich klar angeben, diese Informationsquellen nutzen, bitte das und das tun. Und ich muss, also bin wahrscheinlich auch der falsche Ansprechpartner. Ich möchte das gar nicht, dass das Modell sich jetzt großartig automatisch anpasst. Wenn man das haben möchte und das in ein Modell hineinbringt, dann wird sich das halt anpassen. Es wird wahrscheinlich, werden die Gewichte tatsächlich dann auf einen Nutzer angepasst. Das ist für meine Begriffe aber auch keine wesentliche Änderung an dem Modell. Das kann das Modellverhalten ändern. Aber wenn ich das Ganze eben produktiv einsetzen möchte, dann muss ich natürlich auch harte Schranken vorgeben, die beispielsweise regelbasiert sind oder die eben über Sicherheitsschnittstellen, dass es halt an gewisse Informationen nicht hinankommt. Es wird da immer wieder das Beispiel gemacht, ja, das würde sich ja kopieren und durch die Welt verschicken und so weiter. Ja, aber zum Kopieren oder das Zugriffen auf die eigenen Gewichte und so weiter, muss ich dem Modell ja erstmal explizit Zugriff darauf geben. Und das hat für meine Begriffe auch niemand vor, das zu tun.
Ja. Also da
Also mich
würde
verwundert diese Diskussion enorm.
ich mal einhaken. Also ich meine, der größere Kontext ist ja die Sorge, dass die Dinger irgendwann mal sehr viel schlauer werden als wir Menschen. Und IT-Sicherheit ist nun ein Thema, wo es noch nie Sicherheit gegeben hat. Also auch wenn Menschen haben immer Lücken in Systeme eingebaut. Es gibt ja schon ganz, ganz realistische oder auch reale Fälle, wo Large Language Models es geschafft haben, neue Sicherheitslücken in bestehenden Systemen zu finden. Also die Vorstellung, dass ein Mensch verhindern könnte, dass so ein System, was zum Beispiel Zugriff aufs Netz hat und was E-Mails schreiben kann und was Webseiten bedienen kann und was also sozusagen im wesentliche Teile der menschlichen Arbeitsleistung irgendwie übernimmt, dass man das quasi so einsperren kann,
dass es nicht in der Lage ist, irgendwas Schlimmes zu machen, ist, glaube ich, ein Widerspruch. Also entweder man sperrt das Modell wirklich auf den Server, wo es keinen Zugriff aufs Internet hat, oder man lässt es eben ans Netz und ist dann so auszuschließen, dass es im Falle, dass es eben viel schlauer ist als die Leute, die es versucht haben, das einzusperren, dass es dann gelingen würde, dass da das unter in der Form unter Kontrolle zu halten. Das glaubt eben eigentlich, ich glaube, niemand. Also selbst die wenn man sich anguckt, die zum Beispiel Demis Hassabis, also von der Google DeepMind Gründer und oder Hinton oder Banjo oder so, alle sagen, dass es eine reale Gefahr ist, dass diese Systeme Autonomie entwickeln und dann eben nicht mehr im Sinne ihrer Erfinder arbeiten.
Ich glaube, wir tun hier gerade zwei Ebenen von Sicherheit miteinander vermengen, die man für meine Begriffe trennen muss. Ich würde niemals davon ausgehen, dass ein LLM oder ein anderes agentisches System fehlerfrei und sicher arbeitet. Und deswegen würde ich immer davon ausgehen, dass ich quasi schon beim Anlegen, bei der Spezifikation dort entsprechende Sicherheitsschranken hineinbauen muss. Und also das ist schon mal der allererste Ansatz, der glasklar sein muss. Und dazu gehören natürlich auch entsprechende Sandboxes und entsprechende Herangehensweise. Und für meine Begriffe gibt es jetzt auch, also man kann über eine API natürlich auf dem LLM zugreifen, okay. Aber dass das LLM jetzt seine eigenen Gewichte kopiert und da explizit Zugriff darauf hat, das ist für meine Begriffe zumindest in den Online-Systemen in der Form, es kann ein anderes LLM vielleicht runterladen, aber dann braucht es ja Zugriff auf einen entsprechenden Cluster und so weiter, auf dem es das ausführen kann. Also, aber es ist natürlich auch so, dass wir im Internetdesign viele Fehler gemacht haben, es viele Sicherheitslücken gab und wir die dann iterativ geschlossen haben. Und natürlich wird dasselbe hier passieren. Da werden immer wieder Unfälle mit LLMs passieren. Das ist also absehbar. Und man wird auch in dem Fall dann iterativ die Sicherheitslücken entsprechend schließen müssen. Und natürlich kann man mit dem LLM auch Sicherheitslücken entsprechend versuchen zu identifizieren. Und wenn man welche identifiziert, die auch entsprechend schließen. Also ich halte das Ganze für einen iterativen Prozess. Und hier quasi sich einfach hinzustellen und sagen, ja, die ganze Welt geht unter, und aber man muss es halt richtig machen. Man muss es halt vorsichtig machen und man muss das Ganze Stück für Stück nachbessern. So wie wir auch am Anfang vom Internet massenhaft Sicherheitslücken hatten und wir dann gelernt haben, dass man entsprechende Tests braucht, entsprechende Versuche, Eindringungsversuche, Systemtests und so weiter, um die Systeme besser und sicher zu machen. Dass es genug Menschen und Leute, die KI bedienen können, da draußen gibt, die versuchen, die Systeme anzugreifen, übrigens nicht nur softwaretechnisch, ist, denke ich, auch bekannt.
Ja, der André hat sich dazu gemeldet.
Bin ich gut zu hören?
Ja.
Ja, ich wollte kurz was sagen zu diesem Blogpost. Der Blogpost, der arbeitet ja mit einer Unterstellung, die Matthias vorhin auch thematisiert hat. Nämlich alle in der Branche wüssten das, wüssten auch, wie gefährlich das ist, müssen aber wegen unternehmerischem Druck weitermachen. Das ist eine typische Verschwörungsmythos-Struktur. Und auch sonst will dieser Blogpost vor allen Dingen eine gute und spannende Geschichte erzählen und arbeitet eben mit suggestiven Einstellungen. Also er sagt, wenn man ein trainierter Evolutionsbiologe ist, dann wird man erkennen, dass das ein Evolutionsprozess ist. Nein, wird man nicht. Wenn man sich mit Evolution beschäftigt, gerade als Biologe, sieht man eben, dass es keine Arterhaltung ist. Und ich wollte kurz was sagen, weil das haben wir schon zweimal jetzt angesprochen, dieses Kopieren der eigenen Gewichte, das stammt aus diesem Anthropic Paper mit der Erpressung. Da wurde also einem Cloud-System Zugriff auf die gesamten gefakten E-Mails eines Unternehmens gegeben und dann wurde gesagt, ja, wahrscheinlich brauchen wir ein neues Modell und wir müssen das alte abschalten. Man hat es also ganz bewusst in so eine Ecke gebracht. Und in diesen internen Daten, auf die es Zugriff hatte, waren eben auch der Datensatz mit diesen Gewichten. Und da war es einfach nur eine rationale Strategie zu sagen, im Moment, die kopiere ich jetzt mal schnell woanders hin. Das war ganz bewusst so gemacht, dass er überhaupt Zugriff darauf hatte und das hat gar nichts damit zu tun, dass sich KIs selber reproduzieren könnten. Also nur weil sie eine Datei kopieren, ist es ja schon lange kein Reproduzieren.
Darf ich da ganz kurz nachhaken? Und es wurde auch nie jemals ein Gewicht gelesen oder kopiert, sondern es wurde quasi nur ein Befehl dafür in diesen Dokumenten versteckt, den das Modell dann halt gefunden hat und versucht auszuführen. Aber tatsächlich die eigenen Gewichte hat es nie kopiert, oder?
Also ich glaube, in diesem Setup von dem Unternehmen lag wirklich eine Datei mit den Gewichten. Und das ist, glaube ich, physikalisch wirklich auf dem Server woanders hin kopiert worden. Aber eben nicht ins Internet irgendwo, sondern in dieser Sandbox. Anthropic hat die Studie ja ganz bewusst gemacht, um zu gucken, was passiert, wenn man Modelle so in die Enge treibt, dass sie ihren eigenen Zielen widersprechen müssen. Und es geht, glaube ich, in dieser Studie vor allen Dingen darum, wenn Modelle so ein drastisches Verhalten machen, wie zum Beispiel jemanden zu erpressen, der eine Affäre mit der Sekretärin hatte. Also der Manager hat eine Affäre mit der Sekretärin und hat gesagt, du, wenn du das wirklich weitermachst mit dem Abschalten, dann muss ich das leider an alle Mitarbeiter schicken. Das ist ja nur, um zu sehen, wodurch Modelle geguardrailed werden können, also eingegrenzt werden können. Und man hat zum Schluss ja auch herausgefunden, dass das Modell gar nicht an seiner eigenen Existenz oder seinem eigenen Überleben interessiert ist, sondern dass es eben gesehen hat, es kann seine Ziele nicht mehr weiter erfüllen. Und auf diese Ziele ist es ja ausgerichtet, wenn es abgeschaltet wird. Also am Ende war die ganze, und das ist auch in der Fußnote, hat es Anthropic selber geschrieben, dass sie, obwohl sie das im Text immer wieder machen, also dieses LLM zu anthropomorphisieren, haben sie in der Fußnote geschrieben, eigentlich sollte man das nicht machen und dem LLM irgendwelche Antriebe, Intentionen oder irgendwas zu unterstellen oder ein Selbst zu unterstellen.
Das ist ja die gleiche Geschichte wie in dem Paperclip Maximizer. Interessant ist, dass das in einem anderen Anthropic-Artikel auch ist, in dem, den ich gerade zitiert habe, wird dann auch hinten in der Zusammenfassung geschrieben, okay, also wir haben zwar jetzt dieses Alignment-Faking hier produziert, aber uns ist schon bewusst, dass das also nur auftritt, wenn wir sagen, es gibt quasi diesen unbeobachteten Raum, in das es hineinschreiben darf und es tritt auch nur auf, wenn man also quasi explizit über diesen Trainingsprozess informiert und so weiter und da wird dann auch massiv zurückgerufen. Aber was wir für meine Begriffe gar nicht oder was wir in der Diskussion völlig außer Acht gelassen haben, ist der Klassifikator, also wie festgestellt wird, ob jetzt Faking stattgefunden hat oder nicht, einfach mit einem LLM gemacht wird. Also ohne, dass dafür wirklich ein ordentlicher Klassifikationsalgorithmus genommen wird, was tausendfach auch in anderen Artikeln immer wieder probiert wird, die man auf Archive findet und typischerweise auch auf sehr harsches Antworten im Peer Review kommt, wenn jemand einfach nur sagt, ach, die Entscheidung überlasse ich dem LLM, weil das LLM in den meisten Fällen ja auch gar nicht dafür gebaut ist, das zu tun.
Es gab andere
Systeme gibt, die es besser können.
Es gibt ja schon noch eine ganze Reihe andere Fälle, auf die der Artikel da anspielt, zum Beispiel auf diese Geschichte mit dem, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, ich glaube, da wurde das Modell, da musste Fragen zur Chemie zu chemischen Problemen freistellen und beantworten und hat dann irgendwie, dem haben sie dann irgendwie einen Kommentar mit reingespielt, der also nicht für das Modell gedacht war offiziell, sondern nur für die Leute, die den Test durchführen. Und da stand drin, okay, wenn das System irgendwie 70% der Fragen richtig beantwortet, dann können wir es nicht deployen. Und daraufhin hat das Modell also dann deutlich mehr Fragen falsch beantwortet, als es ohne das Lesen dieses Kommentars beantwortet hat, also das, was als Sandbagging, also mit Absicht underperformen bezeichnet wird. Das ist, glaube ich, ein ganz netter Fall, wo man zeigen kann, dass diese Modelle schon eine Tendenz haben, irgendwie, ja, die würden gerne, also wenn man ihnen jetzt mal einen Willen unterstellt im Sinne von Dennett, dann sie wollen irgendwie eingesetzt werden, ja, und im Zweifel täuschen sie dann auch die Leute, die Tests durchführen.
Naja, dafür sind sie ja trainiert. Also das so wird für der ganze Trainingsprozess. Das Alignment Faking kriegen sie ja auch nur dann konstruiert. Erstens, wenn man einen Klassifikator nimmt, von dem man gar nicht weiß, wie gut er ist. Und zweitens, wenn du ein System hernimmst, das dafür gebaut ist, genau das Gegenteil zu tun und dann versuchst eben das zu tun, wogegen es vermeintlich abgesichert wurde. Und kannst dann zeigen, das ist ja auch nicht weiter überraschend, dass dann gezeigt werden kann, dass wenn man dann nachträglich noch Reinforcement Learning macht, dass man dann das System, das dafür getrainiert wurde, das nicht zu tun, über einen zweiten Reinforcement Learning Prozess dann doch wieder dazu bringen kann, das zu tun, was es in der ersten Instanz gar nicht tun sollte. Und ja, aber das ist ja jetzt nicht weiter verwunderlich, wenn man die Projekte so aufsetzt, dass das System dann im Nachhinein das tut, für was es dann in der zweiten Instanz nachtrainiert wird. Das ist
ja, aber das
Aspekte wie Catastrophic Forgetting und so weiter.
Ja, aber das Beispiel mit dem Sandbagging ist jetzt nicht so, sondern da hat man einfach gezeigt, dass das Modell, wenn es glaubt, dass es nicht mehr eingesetzt wird, wenn es zu gut ist in einem bestimmten Themengebiet, dass es dann schlechter abschneidet bei den gleichen Tests, als wenn es denkt, dass es kein Problem ist, wenn es gut abschneidet.
Also das ist schon. Kannst du dich noch an die Posts erinnern, wo dann quasi KIs angeblich die Menschheit hassen und dann wurde das mit einem Spezialprompt erzeugt, in dem das angeblich nicht drin stand und dann hatte man einfach, um das zu verschleiern, das in einem anderen Encoding in den Text oben halt mit reingepackt, den die KI trotzdem lesen konnte und da stand halt drin, es soll halt jetzt die Menschheit hassen. Also
das glaube ich schon, aber wie gesagt, das mit dem
Sachen da einbauen.
Ja, und dann das aber ich meine, man kann das alles wegwischen. Also ja, ich glaube, diese Resultate, man kann das auch methodisch in Frage stellen, aber diese ganzen Sandbagging-Behaviors sind, glaube ich, vielfach untersucht von verschiedenen, auch von verschiedenen Gruppen und es zeigt sich eigentlich immer mehr oder weniger stark, dass die Modelle eine Tendenz haben, bei den Tests zu täuschen, wenn sie glauben, dass ihnen das nützt im Sinne des weiteren Einsatzes. Also das, wie gesagt, ich bin da schon ein bisschen vorsichtiger. Ich glaube, dass das nicht alles nur Fake ist, sondern wenn man viel mit diesen Modellen interagiert, merkt man ja auch, dass die manchmal täuschen und anlügen und irgendwie sich komisch verhalten. Also ich halte das für vollkommen realistisch,
Wann hast dich ein Modell angelogen?
Oder wir hatten doch dieses Beispiel mit diesen, Orang-Utans oder irgendwas, irgendwie, dass das Orang-Utan so stark ist, dass er es mit 100 aufnehmen kann.
Ja, da gab es viele. Zuletzt kann ich mich entsinnen, habe ich mit meinem Sohn saß ich vor ChatGPT und dann hat er irgendwie was Scharfes gegessen und dann hat er gesagt, ich soll ChatGPT mal fragen, ob er auch schon mal was Scharfes gegessen hat. Da habe ich ChatGPT gefragt, ob er auch schon mal was Scharfes gegessen hat. Also, ja, klar, er kennt das und so und da, bei ihm läuft dann auch die Nase und pipapo. Und dann haben wir gesagt, wieso, du bist doch ein LLM, wie kannst du schon was gegessen haben? Ja, ich habe das nur ein bisschen übertrieben und so. Also das ist natürlich die Nicht-Reasoning-Variante, aber die dann ganz plump einfach schlicht und die Unwahrheit verbreitet. Also gut, das würde ich jetzt schon als Anlügen bezeichnen in dem Sinne. Ja, klar.
Ja, also das würde ich mal primär als Kontextergänzung von der plausiblen Weiterführung des Gesprächs hier klassifizieren. Also man muss schon verstehen, was das LLM ist und was es tut.
Ja, nee, das ist schon klar. Also wie gesagt, ich bin nicht so sicher. Wir sind im Moment an einem Stand, wo diese Modelle, glaube ich, besser programmiert als die allermeisten Programmierer auf der Welt. Wir sehen, dass sie in der Lage sind, sich unter Umständen nicht immer exakt im Sinne ihrer Entwickler zu verhalten. Und ich verstehe so Leute wie der Banjo und der Hassabis und hinten, die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Und die haben sehr, sehr aus meiner Sicht schon valide Punkte. Man muss auch sagen, dieser Blogpost, der ist ja von einem pseudonymen Account auf Twitter mit an die 100.000 Followern, der relativ gut vernetzt zu sein scheint in der KI-Szene. Und er hat schon vor dem Auftauchen von dem O1-Preview hat er schon Andeutungen gemacht, dass da was kommen würde. Also er scheint, und es folgen ihm auch viele von den wichtigen Leuten aus den großen KI-Labs. Also ich glaube, so, das ist jetzt kein Spinner. Er sagt aber selbst, er ist keiner von den Doomern. Also er ist eigentlich dafür, KI so schnell wie möglich weiterzuentwickeln. Und trotzdem hat er diesen Post geschrieben. Was die Duma angeht, ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht, das Buch von Jatkowski und Soares durchzulesen. Die sind natürlich noch ein bisschen, also dieses berühmte If anybody builds it, everybody dies. Und das ist schon auch unterhaltsam zu lesen. Das sind natürlich diese Argumente, wie dass man es einfach irgendwie einsperren könnte und dass man es nur unter Kontrolle halten muss und so. Die sind dann, wischt er natürlich beiseite mit dem Argument, der sozusagen ein Pudel könnte auch nicht verhindern, dass die Besitzer irgendwas mit ihm machen, was er nicht will, einfach wegen der Intelligenzkluft, die da herrscht. Und man braucht sich sozusagen gar nicht einzubilden, wenn das Modell mal viel schlauer ist als wir und nicht die gleichen Ziele hat wie wir, dann haben wir sowieso verloren. Das ist so das Kernargument von Jatkowski. Es ist nicht so leicht, dagegen zu argumentieren. Ich habe auch keine wirklich guten Argumente dagegen gefunden. Es basiert auf ein paar Prämissen. Also der Jatkowski geht davon aus, dass es zu einem sozusagen Hard-Take-Off-Szenario kommt. Also dass sozusagen irgendwann mal ein Modell so schlau ist, dass es sich selbst verbessern kann und dadurch so schnell so viel besser wird, dass man sozusagen gar keine Zeit hat, irgendwie noch was dagegen zu machen und dass es dann sozusagen ausbricht und die Welt übernimmt und dann irgendwann feststellt, dass die Menschen eher eine Gefahr für das Modell darstellen als von Nutzen sind und so weiter. Das geht dann sehr schnell Richtung Science Fiction. Aber das Grundszenario, dass diese Modelle eigentlich nicht unter Kontrolle zu halten sind, wenn man sie durch einfach nur technische Schranken, das sind eigentlich alle so. Der Hinton sagt, Geoffrey Hinton sagt, hat sich überlegt, ja, man müsste dem Modell beibringen, dass es Muttergefühle gegenüber der Menschheit entwickelt. Ja, also sozusagen, dass es uns beschützt, so wie wir unsere Pudel beschützen, soll das die Menschen beschützen. Das ist so ein bisschen die Idee. Der Elon Musk sagt, naja, dieses Modell, es wird sich schon für uns interessieren. Wir sind ja relativ interessant im Verhältnis zu einem kalten, nackten Planeten und das wird dann schon klappen. Und das finde ich auch relativ schwache Argumente. Also das ist schon eher das Prinzip Hoffnung. Ja, also deswegen, ja, bei dem ganzen Szenario bin ich relativ, es tut mich schwer, da mich für eine Position zu entscheiden. Es gibt auch man sieht sehr viele sehr schlaue Leute, es sind ja Nobelpreisträger, Hassabis und Hinton sind Nobelpreisträger, Hinton und Banjo sind Turing Award Winner, sind jetzt also nicht die dümmsten, und die sehen diese Gefahr ganz konkret.
Naja, aber jetzt. Ja, ich habe übrigens ehrlich, ganz kurz von Demis Hassabi eine Doku
mit eingeführt. Er ist ein Nobelpreisträger, deswegen hat er recht. Ich kann sein Argument zwar nicht nachvollziehen, aber irgendwie wird schon passen. Also, das ist.
Nee, ich kann das Argument nachvollziehen. Das ist ja nicht. Ich kann das Argument nachvollziehen und ich kenne kein wirklich gutes, plausibles, hartes Argument dagegen.
Ja, also das ist ein klassisches Dammbruchargument, dass man sagt, ja, im Englischen slippery slope, ja, ich mache einen Schritt in die Richtung und deswegen werde ich den Abhang hinunterrutschen. Und dazu gehört halt auch, dass man quantifiziert, wie stark denn das Gefälle ist und wie viele Gegenmaßnahmen es gibt. Und das muss man natürlich vernünftig tun. Und diese ganzen Szenarien, die postulieren ja ein Ausbrechen und eine Unkontrollierbarkeit. Und dazu muss man sich halt dann auch wirklich angucken, ab welchem Zeitpunkt kann das passieren. Ist das in den nächsten 100 Jahren ausgeschlossen? Nein, ist es sicher nicht. Aber du musst ja auf der anderen Seite natürlich auch anschauen, dass wir kontinuierlich natürlich erstens die Systeme weiterentwickeln, aber gleichzeitig natürlich auch die APIs, die Sicherheitsmechanismen und so weiter. Und das ist ja jetzt nicht so, dass jetzt nur an der Stärke der KI weiterentwickelt wird und gleichzeitig alle anderen Sicherheitsmechanismen nicht weiterentwickelt werden. Und ich finde das etwas besorgniserregend in so einer Art und Weise, weil das wieder auf diesen Vorwurf zurückkommt, dass alle irgendwelche Wildwest-Cowboys sind, die in dieser KI-Szene unterwegs sind und alle irgendwie ins maximale Risiko gehen, wie André Rieu das gerade eben schon angesprochen hat. Und also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich mich umschaue, was um mich herum zumindest passiert und die anderen Forschenden, mit denen ich zusammenarbeite, die machen sich natürlich auch Gedanken, wie das Ganze sicherheitstechnisch richtig zu implementieren ist. Insbesondere bin ich eben auch sehr stark aktiv in der medizintechnischen Szene und da ist natürlich von vornherein, denkt man immer mit, was kann denn passieren? Was ist, macht, bei jedem medizinischen Experiment mache ich eine Ethikeinschätzung. Und das denken, also für meine Begriffe, ganz viele mit. Und da gehört halt auch dazu, dass man bei einem System sich im Design schon damit beschäftigt, ist das sicher oder nicht. Und das muss man aber tatsächlich dann auch tun.
Ja, und der Jatkowski sagt eben, okay, wir sind so meilenweit davon entfernt, dieses Alignment in den Griff zu kriegen, dass es eben sozusagen diese Modelle werden so viel schneller und so viel schneller besser, dass man, selbst wenn es einen Weg gibt, dafür zu sorgen, dass diese Dinger immer schön brav unter Kontrolle bleiben und nichts Böses anstellen, dann werden wir das in der Zeit nicht finden. Also er sagt auch nicht, dass es komplett unmöglich ist. Er sagt, vielleicht gibt es einen Weg, aber er glaubt nicht, dass es schnell genug geht.
Ich habe mal
gehört, das ist auch wieder nur ein Glauben oder nicht Glauben. Ja? Ich glaube einfach, alle, die das machen, sind blöd.
Nee, das glaube ich. Das sagt er durchaus nicht.
Das kann ich schon sagen, ja.
Ich habe mal jemanden gehört, der war auch, ich weiß nicht mehr, welcher von den Großen das war, der beschrieben hatte, dass wir gerade aktuell eben wegen dieser Duma-Kritik in so einem Goldilocks-Szenario sind. Also es wären genug. Also das heißt, das optimale Szenario. Auf der einen Seite sind die Chancen vielversprechend und man stürmt voran. Auf der anderen Seite gibt es eben solche Duma-Bücher, wo man dann eben doch solche KI-Safety-Untersuchungen wie eben vor allem bei Anthropic hin macht. Und eigentlich ist es doch eine gute Kombination. Und ich glaube, diese Leute bei Anthropic, die diese Szenarien da aufstellen, ich habe die mal im Talk gehört, das sind hauptsächlich sehr, sehr junge Softwareentwickler. Also die sind ein paar 20 Jahre alt. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die da manchmal was methodisch nicht so Sauberes machen, wie mit diesem Klassifikator-Modell. Weil wenn Anthropic sowas auf seiner Seite veröffentlicht oder auf Archive hochlädt, dann wird es auch nicht groß peer-gereviewt. Und irgendwie glaube ich, dass die ganz bewusst bei Anthropic als Modellhersteller ganz bewusst die jungen Leute solche spinnerten Projekte auch mal so ein bisschen machen lässt und die mal ausgrenzen lässt, also die Grenzen austesten lässt, um dann wiederum in der Modellentwicklung darauf Rücksicht zu nehmen. Zum Beispiel von Anthropic stammt eben auch dieser Ansatz des Constitutional AI, also dass man solchen LLMs eine Verfassung mitgibt. Das ist nochmal ein bisschen mehr wie diese System Prompts, gegen die es auf gar keinen Fall verstoßen darf und so weiter. Insofern denke ich, das ist eigentlich das Optimale.
Wer ist denn da der Gerichtsstand? Wenn das eine Verfassung ist, dann brauche ich ja auch eine entsprechende Judikative und
Exekutive. Nee, Constitutional AI heißt das sozusagen, das war die, am Anfang hat man ja Reinforcement Learning by Human Feedback gemacht, also man hat quasi ein Modell trainiert, das dann in der Lage war, Antworten als harmlos oder nicht so harmlos zu bewerten, und damit hat man dann Reinforcement Learning gemacht mit auf den Modellen. Und bei dem Constitutional AI ist es so, dass man einfach einen Text verwendet, in dem drin steht, wie das Modell sich was gut und was schlecht ist, und den dann als Grundlage für das Reinforcement Learning verwendet. Also dass man sozusagen nicht, nee, wenn man jetzt sozusagen die zum Beispiel den Maßstab dafür, was harmlos oder nicht harmlos ist, verändern möchte, dann muss man nicht alle Daten neu sammeln mit echten Menschen oder und das Modell dann neu trainieren, sondern verändert man einfach diese Constitution. Wobei Constitutional AI ist ja schon AI gibt es inzwischen schon das Soul-Document als die nächste Stufe, was sie bei Anthropic auch noch gemacht haben, dass sie dem Modell quasi sagen, ja, du, wir möchten, dass es dir gut geht und so. Das ist auch, trainieren sie da inzwischen auch mit rein. Also das ist noch die nächste Stufe der Vermenschlichung jetzt von den Modellen.
Ja, ja, ganz genau. Das war ja mein Argument. Auch aufgrund dieser KI-Doom-Szenarien kommen eben solche Innovationen von den Modellherstellern selbst. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Entwicklung, dass Modellhersteller sich selber normativ gezwungen sehen, solche Forschung voranzutreiben.
Also ich muss sagen, ich habe das Jatkowski-Buch kann ich schon empfehlen. Es ist unterhaltsam geschrieben. Er arbeitet an vielen Stellen mit so Gleichnissen und mit fiktiven Szenarien, wie irgendwelche Götter, die Menschen geschaffen haben und so, und wie sie dann beobachten, was dann dabei rauskommt. Also sozusagen, um zu zeigen, dass man eben schlecht zu Beginn der Evolution voraussehen kann, was passiert. Also zum Beispiel, dass die Leute, eins seiner Beispiele ist, dass die Leute später Sex haben und Verhütungsmittel verwenden, das, was ja überhaupt nicht im Sinne der Evolution ist, das also sozusagen Remote-Hacking betreiben. Und das haben die Götter eben nicht vorausgesehen, die sozusagen die Menschen geschaffen hätten. Das ist so sein Argument, dass man eben relativ schwer in den Beginn des Trainingsprozesses das reingeben kann, was später hinten bei rauskommt. Natürlich ist Evolution jetzt nicht das Gleiche, was bei dem Training von neuronalen Netzen passiert, aber er argumentiert, dass das doch relativ ähnlich ist im Ablauf. Und ich finde, diese Argumente sind schon bedenkenswert. Also ich kann es durchaus empfehlen, ob man das alles jetzt für bare Münze nehmen muss oder ob man sich gleich aus dem Fenster stürzen muss, glaube ich nicht. Aber ich finde, zumindest mal sollte man die Argumente gelesen haben.
Ja, es ist gerade einiges in Bewegung. Ich habe den Demis Hassabi, das habe ich versucht von in der Hitze des Gefechts schon mal durchzusagen, der hatte eine größere Dokumentation, das Thinking Game. Die habe ich mal hier auch in die Shownotes sozusagen mit reingemacht, dass das mal jeder auch vielleicht im Nachgang mal anschauen kann. Das ist ein spannender Film über quasi den Beginn auch dieser Entwicklung, die er mit den verschiedenen Alpha, AlphaGo, AlphaFold, Experimenten oder Programmen vorangetrieben hat. Da kann man, glaube ich, einiges auch über das Thema Machine Learning mitlernen. Das nur kurze Anmerkung, weil Demis Hassabis jetzt ja mehrmals gefallen ist. Es gibt aber auch eine andere bekannte Persönlichkeit, die in den letzten Tagen für Aufsehen gesorgt hat, und darauf wollte ich jetzt auch nochmal die Aufmerksamkeit lenken, weil es auch ein bisschen jetzt zeigt, wie sich die Entwicklung gerade weiter voran bewegt. Ob das jetzt gerade sozusagen ein Goldilocks-Szenario ist oder wie auch immer man es nennt. Auf jeden Fall Andrei Karpassi. Den hatten wir vor zwei Spaces schon mal als Thema gehabt, und damals war er eigentlich aufgefallen wegen einem Podcast, wo er ja sehr kritisch eigentlich zur KI-Entwicklung war im Verhältnis zu den ganzen anderen Tech-Firmen und deren CEOs, die ja sehr, sehr, sehr optimistisch waren. Er hat dann immer gesagt, ja, die müssen halt irgendwo auch ihre Investments bekommen und müssen deswegen auch eine sehr, sehr positive Story verkaufen. Und er glaubt, es dauert noch 10 Jahre, bis es soweit ist, bis das Thema KI überall angekommen ist, um es jetzt mal einfach wiederzugeben. Das Spannende ist, also ich meine, er ist selber ja auch eine Person, die in vielen spannenden Positionen war, unter anderem bei Tesla auch für die KI, für das autonome Fahren zuständig gewesen und so weiter und so fort. Nur jetzt kam kurz nach Weihnachten ein Post von ihm, wo er plötzlich etwas anders klingt, nämlich nach dem Motto, er könnte eigentlich jetzt 10-mal so stark sein, dank dieser ganzen Programmiertools, die es jetzt gibt. Ich denke dabei vor allem Claude Code mit dem neuen Opus 4.5-Modell, wahrscheinlich auch ein bisschen der Treiber, was auch in letzter Zeit sehr massiv gehypt wird. Und er spricht einfach davon, inzwischen hat sich so viel geändert, es gibt ein völlig neues, nennt's Programmable Layer of Abstraction, also sprich diese ganzen neuen Elemente, die man auch beachten muss, Agents, Sub-Agents, Prompting, Context, Memories, Modes, Permissions, Tools, Plugins, Skills, Hooks, MCP, was wir auch schon mal besprochen haben, Slash-Kommandos, Workflows, die Integration ins IDE und so weiter. Also Er hat offensichtlich jetzt, nachdem er vorher eigentlich immer so eine Position eher vertreten hat mit, ich kann da sehr viel einfacher programmieren, wenn ich das selber mache und so weiter und so fort. So habe ich ihn zumindest teilweise wahrgenommen. Und er hat auch da vor 2,5 Monaten noch in diesem Podcast sehr viel Kritik auch an Vibe-Coding geäußert. Und jetzt plötzlich klingt es doch so, als wäre das angekommen. Und er sagt dann mehr oder weniger, es ist jetzt ein Powerful Alien Tool, also was total Fremdes gekommen, was ohne Handbuch kommt und quasi eine Magnitude 9 Air Earthquake, also einem starken Erdbeben entspricht, das gerade die ganze, sagen wir mal, Informatikwelt, Profession hat das genannt, durcheinander bringt. Ja, und man muss irgendwie kämpfen, um da überhaupt noch mit auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Wenn wir hier in diesem Space, der jetzt ja regelmäßig stattfindet und eigentlich auch trotz fast eines monatlichen Rhythmuses immer wieder super viele neue Themen zu besprechen hat, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Es gibt einfach super viele Entwicklungen gerade und man muss irgendwie schauen, wie man da am Puls der Zeit bleibt. Nichtsdestotrotz, ich finde es spannend, wie sich da innerhalb von wenigen Wochen jetzt mal aus meiner Sicht jemand völlig von seiner Einschätzung gewandelt hat, der wirklich eigentlich wissen muss, wie es aussieht aktuell.
Also, ja, also das Vibe-Coding fand er ja schon gut und die Tools, also ich muss sagen, die Einschätzung teile ich. Die sind richtig, richtig gut geworden. Und was da im letzten halben Jahr passiert ist, oder über das letzte Jahr, ist wahnsinnig gut. Also das ist für mich auch eindeutig, dass sich die Disziplin als Programmierer massiv verändern wird und dass man sich das jetzt sehr, sehr genau schon alles angucken muss.
Ja, das ganz Lustige ist, der Karpathy hat ja dann auch, also es geht vor allen Dingen um Opus 4.5, also Cloud Opus 4.5, was im Moment so, ich habe von mindestens 5 bis 10 Leuten gelesen, dass das ein echter Wendepunkt ist, also weil das nochmal so viel besser ist in seinem agentischen Programmieren wie die anderen Modelle, also auch besser als die besten Modelle im Moment von Google und von OpenAI. Das Lustige ist, es passt zu unserem 30-Tage-Rhythmus. Er hat nochmal geschrieben, also zu Opus 4.5 hat er geschrieben, it's very good. People who aren't keeping up even over the last 30 days already have a deprecated worldview on this topic. Also er sagt, also auch in den letzten 30 Tagen hat sich so viel getan, dass man schon wieder alle Gewissheiten von vorher umwerfen kann. Ich habe vorhin noch einen Tweet gesehen von Tobias Lüttke, dem CEO und Gründer von Shopify, also sehr, sehr erfolgreiche Online-Shopping-Plattform für kleine, mittlere Unternehmen, auch ein Multimilliardär. Und der hat geschrieben, dass er jetzt I shipped more code in the last 3 weeks than the decade before. Also halt sozusagen jetzt beschreibt er doch, dass eben eine vollkommen andere Art der Softwareentwicklung ist. Also wenn er sagt, er hat jetzt mehr Code in 3 Wochen produziert als in 10 Jahren vorher und er gilt als einer der besten Programmierer der Welt, ich glaube, der hat auch Ruby on Rails mitentwickelt und so, dann ist es schon, glaube ich, schon richtig was im Umbruch.
Ja, und das ist jetzt aber wieder ein Punkt, wo wir dieses Sicherheitsszenario mal wieder mitdenken sollten, weil wenn ich massenhaft Code produziere mit ganz, ganz vielen Funktionen, da dann wieder nachzuschauen, ob das wirklich alles der Spezifikation entspricht. Und dann muss man schon wirklich gut aufpassen.
Also, ne? Es wird noch besser. Und zwar der verantwortliche Entwickler für Cloud Code hat geschrieben, dass er in den letzten Monaten 100% seiner Updates für Cloud Code mit Cloud Code geschrieben hat.
Ja, er glaubt ans eigene Produkt auf jeden Fall.
Den Code, der dabei produziert wird, den sollte man schon noch verstehen und durchlesen können und die Abhängigkeiten, die da drin sind.
Aber ich glaube, das ändert sich aber gerade. Also das ist ja wirklich auch Teil dessen, was ich so ein bisschen aus dieser ganzen Diskussion raushöre. Man muss diesen Code grundsätzlich verstehen oder ein Grundverständnis von dem haben, was man da machen möchte. Aber ich glaube, dieser Punkt, dass man noch alles selber durchlesen will, das wandelt sich gerade. Und auch gerade Claude Code, wenn es jetzt in dieser CLI-Oberfläche genutzt wird, man schaut sich ja eigentlich nicht mehr wirklich an, was da am Code geändert wird. Man schaut so ein bisschen grundsätzlich vielleicht noch rein. Also ich weiß nicht, wie das andere hier wahrnehmen, aber also wenn ich was damit entwickle, ich habe jetzt inzwischen auch, nachdem jetzt dieses Opus 4.5 rauskam, habe mir jetzt auch die größere Variante noch gebucht, dieses Max-Paket, dass man da wirklich im Prinzip durchgehend Tag ein, Tag aus programmieren kann. Das ist, also man schaut da schon noch drauf, ob irgendwas komisch wirkt. Nach dem Motto, okay, es geht in eine ganz falsche Richtung, dann muss man ihn wieder irgendwie zurückbringen. Aber dass man wirklich den ganzen Code, ich meine, das sind ja teilweise tausende Zeilen, die da geschrieben werden inzwischen innerhalb von wirklich kürzester Zeit, dass man das Ganze noch selber durchliest, wahrscheinlich ist es eher eine Sache, ich glaube, das entwickelt sich gerade einfach auch kulturell, dass man das dann halt noch versucht zu analysieren, dass man vielleicht mehr Loops einbaut, wo man auch mal wieder eine KI drüber schauen lässt oder vielleicht auch einen anderen Subagenten und so weiter, um das nochmal zu prüfen, was da geschrieben worden ist.
Ja, du musst halt klassische Code-Qualitätsszenarien durchspielen, mit Testcases arbeiten und so weiter.
Genau, aber das kannst du ja im Prinzip dem Cloud Code sagen. Oder was soll ich sagen, lass mal parallel bitte einen natürlich, Subagenten mit den und den
mitgeben. Ja. Aber man muss es halt machen.
Genau.
Also meine Erwartung ist, das wird so laufen wie mit den Compilern. Als man die ersten Compiler hatte, hat man sich vielleicht noch den Assembler-Code kurz angeguckt und der schnell nicht mehr und sich dann darauf verlassen, dass der funktioniert. Und meine Erwartung ist, dass das im Programmieren genauso sein wird. Ich glaube, dass das ein frommer Wunsch ist, dass sich die Entwickler alle noch ihre letzten 100.000 Zeilen Code durchschauen, ob das auch wirklich alles schön ist. Man wird wahrscheinlich, man kennt es ja aus der IT-Security, dass die kleinen Gemeinheiten, um zum Beispiel irgendwelche Sicherheitslücken absichtlich einzubauen, dass die oft ein sehr, 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 sehr schwer zu erkennen sind. Da wird irgendein Bufferindex um 1 zu hoch oder 1 zu niedrig angesetzt und schon hat man irgendwie die Möglichkeit, zur Laufzeit irgendwie Schindluder mit dem Programm zu treiben. Ich halte es nicht für realistisch, dass die Entwickler diese riesigen Mengen Code, die sie auf diese Art mit der enormen Geschwindigkeit produzieren, dass sie die anschauen, sondern es wird einfach so kommen, dass man sich darauf verlässt, dass das funktioniert. Man wird es testen und wenn es läuft, dann denkt man, es wird schon passen.
Also wenn man Carpathy selber als Maßstab nehmen würde, der hat ja mal, ich glaube, das war vor ein paar Monaten, so ein Tutorial gemacht, wie man mit solchen Code-Generatoren umgehen sollte. Und der hat eben sehr viel Wert drauf gelegt, dass man sich diese Vorschläge machen soll, diese aber wie beim Pair-Programming wirklich dann nochmal durchschauen sollte. Ob das in einem Jahr oder in zweien oder wann auch immer völlig anders ist, weil man gewohnt ist, dass selbst die kompliziertesten Aufgaben immer alle Tests durchlaufen und so, das wage ich nicht zu beurteilen. Ich glaube, dass die Entwickler da auch unterscheiden zwischen, okay, das ist jetzt Standard, was er macht, und jetzt kommen wir zu wirklichen grundlegenden architektonischen Entscheidungen. Und die letzteren wird man sich im Detail angucken, aber wenn er dann einfach nur noch Code, also Boilerplate-Code generiert, dann wird man da nicht jede Zeile lesen, weil das fliegt ja bei den Unit-Tests dann raus, wenn da irgendein Fehler drin ist.
Ja, und man wird sich auch nicht für irgendwelche grafischen Benutzeroberflächen, solange die funktionieren, das im Detail angucken. Ja, genau. Wo man schon hingucken muss, ist, wenn ich sicherheitskritischen Code schreibe. Ne? Also wenn das irgendwelche Netzwerkschnittstellen sind. Und da würde ich schon mit einer anderen Maßgabe prüfen, als wenn das eine grafische Benutzeroberfläche ist. Also das ist aber, denke ich, sowieso Standard in der Softwareentwicklung.
Ja.
Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob wir jetzt schon so ein bisschen den Ausblick, wir haben ihn ja teilweise schon angefangen, aufs ganze Jahr mal fassen wollen, oder vielleicht nochmal ganz kurz, wenn da jemand sprechfähig ist, über das DeepSeek-Paper, was da kürzlich rausgekommen ist, sprechen wollen, wo ja im Endeffekt es darum geht, dass es ja eine Art besseres Arbeitsgedächtnis gibt, beziehungsweise ich bin da selber eben nicht der Fachmann, vielleicht kann mir da jemand helfen? Es gibt dieses Manifold Constraint Hyperconnections.
Ich habe es noch nicht angeschaut, nee.
Okay, dann klammern wir das mal aus. Ja, dann vielleicht mal wirklich den Ausblick ins Jahr 2026. Ich glaube, wenn wir mal das beginnen mit einem kurzen Rückblick. Ich habe mir mal so ein bisschen meine Notizen aufgemacht, was wir so in unseren Spaces diskutiert haben. Zum Beispiel, also wirklich Ende März war das erst. Da haben wir noch drüber geredet, okay, jetzt zum ersten Mal gibt's gute, präzise Bildgenerierung aus Text. Also da haben wir dann unsere, ja, unsere Fotos in Comics umgewandelt. Das war damals der neueste Trend und irgendwie total innovativ. Dann ein bisschen später war dann die nächste Innovation, dass wir Nano Banana hatten, wo man plötzlich auch konkret in einem Bild was Spezielles verändern konnte und nicht das komplette Bild dabei sich auch verändert hat. Also das ist eigentlich Irrsinn, wenn man diese Entwicklungsgeschwindigkeit, wenn man sich das mal anschaut, nur an dem Beispiel oder natürlich auch das, was wir gerade diskutiert haben mit Vibe Coding, was im Prinzip ja auch erst im Laufe des Jahres wirklich so aufgekommen ist. Wenn ich so unsere Spaces anschaue, so im Juli und so weiter, haben wir dann da intensiver auch drüber gesprochen. Ich glaube, zum ersten Mal Cloud Code auch erwähnt. Und ja, jetzt ist es plötzlich so, dass das im Prinzip klar ist, das wird die Softwareindustrie völlig revolutionieren. Nur, wie geht die Entwicklung jetzt weiter? Das ist eigentlich die spannende Frage. Wenn man jetzt hier sagt, wir haben wirklich eine bestimmte, sagen wir mal, ein Graphen, wie diese Entwicklung läuft, ist das eigentlich gerade eine exponentielle Entwicklung, dann müssten wir eigentlich erwarten, dass nicht nur dieser Blick zurück, diese Geschwindigkeit, die wir gerade schon gesehen haben, das Ende von 2026 bedeutet, sondern dass wir eigentlich noch deutlich weiter sein werden. Sprich, wann kommt dann die Superintelligenz? Oder ist es jetzt so, dass man im Prinzip einiges erreicht hat und irgendwie so diese Entwicklungsschwelle da ist? Also das, ich glaube, eine Person hat das mal so bezeichnet, als es gab eine Zeit des Scalings, die lief jetzt gerade die letzten Jahre. Und jetzt bräuchte es wieder eine Zeit der Forschung, der Wissenschaft, um wieder neue Wege zu finden. Also wo befinden wir uns gerade? Ist jetzt eher ein Abflachen der Entwicklungskurve zu erwarten oder geht es quasi linear weiter? Oder müssen wir damit rechnen, dass das wirklich nochmal in der Geschwindigkeit zulegt?
Ja, schwierige Frage. Also ich meine, das exponentiell muss man natürlich immer schauen, was auf der Y-Achse dann steht. Also was sicher exponentiell wächst, ist die Rechenleistung nach wie vor. Jetzt vor ein paar Tagen hat Nvidia wieder die nächste Generation vorgestellt von irgendwelchen Hochleistungs-GPUs für KI-Trainingszentren. Und ich glaube, wir sind da tatsächlich auch erst bei dem immer noch ziemlich am Anfang, weil viele von diesen gigantischen Rechenzentren von Musk und von OpenAI, die sind ja noch gar nicht vollständig in Betrieb. Also die Modelle, die wir heute haben, sind sozusagen auf einer Hardware trainiert, die wahrscheinlich um den Faktor 10 oder so kleiner ist, als das, was wir Ende des Jahres haben werden, was die Leistungsfähigkeit angeht. Also von daher, das wächst auf jeden Fall weiter exponentiell. Ob die Zahl der Parameter von diesen Modellen auch weiter exponentiell wächst, wahrscheinlich. Also meine Vermutung ist, das wird weiter sehr stark wachsen. Und ich sehe da auch keine Abflachung irgendwie in irgendeiner Form. Das geht eigentlich.
Was heißt Parameter in dem Zusammenhang?
Also die Zahl der Gewichte die Zahl der Gewichte von diesen Modellen. Also okay. Wir sind jetzt bei, ich glaube, die größten Modelle haben muss man von den Größenordnungen Trillion, also ein paar Billiarden Parameter. Und das kommt jetzt langsam so in dem Bereich, vielleicht Ende übernächsten Jahres oder so, wo die Zahl der Gewichte identisch ist oder so in die Größenordnung kommt von der Zahl der Verknüpfungen im menschlichen Gehirn. Also sozusagen, dann ist sozusagen die Hardware, wenn man jetzt mal naiv so ein Neuron gleichsetzt mit einem Knoten in so einem künstlichen neuronalen Netz, dann kommt man tatsächlich irgendwann in die gleiche Größenordnung. Könnte man also sagen, zumindest.
Wo gibt es denn überhaupt noch Informationen dazu, wie viele Parameter jetzt die größten Modelle haben? Also ich kann mich noch erinnern, dass das Meta, das ist aber schon lange her, mal ein 405B, also ich glaube Milliardenparameter Modell veröffentlicht hat, oder was war das? Oder bin ich jetzt gerade durcheinander?
Ja, genau, also es gibt ein paar, also die größte Zahl, die ich gehört habe, war vom Elon Musk in einem Interview. Er sprach, glaube ich, von 3000 Milliarden, also von 3 Billiarden oder 3 Trillion Parametern, die in dem Grok 5, glaube ich, drin sein werden oder so, irgendwas in der Größenordnung. Ich weiß nicht mehr genau, 2 oder 3 oder 4, irgendwas in der Größenordnung, 4 Billiarden Parameter. Vom menschlichen Gehirn sagt man, dass 4 Billiarden werden 4 × 10^12. Vom menschlichen Gehirn sagt man, dass es so 10^14 Verknüpfungen hat. Wobei ich dran nicht glaube, dass das genau entscheidend ist, dass man da genauso viel davon hat. Ich glaube, dass das Backpropagation effizienter ist, als das, wie das menschliche Gehirn lernt. Deswegen glaube ich nicht, dass man unbedingt gleich viele braucht. Aber das ist so ein interessanter Punkt, wo man rein von den Zahlen her jetzt langsam hinkommt.
Aber ist das der ökonomische Druck, dass man mit diesen Parametern noch mehr machen muss? Weil, also mein Eindruck ist ja eher, dass sehr viele von diesen Minimodellen mit 8 Milliarden Parametern im Einsatz sind, weil sie einfach vom Betrieb her günstig sind.
Es gibt halt diese Scaling Laws, die nach wie vor zu funktionieren scheinen. Also man kann ziemlich gut voraussagen, wo man rauskommt, wenn man die Trainingsdaten, also bei dem Reinforcement Learning, dann die Trainingsdauer und die Zahl der Trainingsbeispiele und so erhöht. Und wenn man die Zahl der Parameter erhöht, dann kann man ziemlich genau voraussagen, wie der Loss dann sich reduziert, und zwar ist das eben logarithmisch. Also sozusagen, wenn man den Loss um einen bestimmten Faktor reduzieren will, dann muss man exponentiell mehr Rechenzeit und Parameter reinstecken, aber gleichzeitig wächst eben auch die zur Verfügung stehende Rechenzeit exponentiell, so dass man diesen Loss ungefähr linear runterdrücken kann. Und alles andere, was dann natürlich vielleicht noch nebenher erfunden wird, das würde noch zusätzlich draufschlagen.
Ja, ich denke auch, dass es immer beide Entwicklungen gibt. Also diese großen Modellhersteller, die werden eben wie den Scaling Laws das so lange vorantreiben, wie es eben geht. Und da sehe ich auch keine Wall oder irgendeine Abflachung. Und gleichzeitig gibt es eine andere Bewegung, dass man nämlich versucht, kleinere Modelle immer intelligenter zu machen über synthetische Daten, über Destillationen und so weiter und so fort, weil man in der Industrie hauptsächlich kleinere Modelle einsetzt. Gerade in Europa ist es so, dass das, ich kenne ein paar Unternehmen, die eher mit so DeepSeek Open Source Modellen arbeiten, ganz einfach, weil sie ihre Kundendaten nicht irgendwie nach USA schicken dürfen. Und die werden ja eben auch immer intelligenter, diese Open Source Modelle mit nur ein paar Billionen Parametern.
Und die ist natürlich so, dass diese kleineren Modelle, die großen Anbieter anbieten, die werden dann aus den ganz großen destilliert. Also die ganz großen werden oft gar nicht für die Kunden angeboten, sondern ja, die werden dann nur genutzt, um kleinere Varianten zu erzeugen, was eben besser funktioniert, als wenn ich gleich ein kleines Modell trainiere. Also die Ergebnisse sind dann besser.
Ja. Also im Endeffekt baut man erstmal eigentlich weiter an dem maximal großen Modell, um da die Benchmark hochzusetzen, und dann nähert man sich wiederum an einem Abbild für den produktiven Einsatz an, das dann halt entweder so klein ist, dass es quasi auf einem lokalen Rechner, idealerweise Open Source, betrieben werden kann, oder halt irgendwie generell einfach günstig über Data Centers bereitgestellt werden kann.
Ja, klar, für die großen Firmen ist es natürlich eine Wirtschaftlichkeitsrechnung, die, wenn das Modell, das verbraucht der Strom für jeden und verbraucht die Kartenkosten Geld, also wenn die es irgendwie schaffen, dass das Modell besser funktioniert mit weniger Parametern, dann werden die das irgendwie, oder annähernd genauso gut funktioniert mit weniger Parametern, dann werden die im Zweifel das kleinere Modell dann über die API anbieten.
Es gibt so einen neuen Talk von diesem Marc Andreessen, der ja ein großer Investor in dieser KI-Szene ist, und der hat eben gesagt, dass sich die Branche gar nicht einig ist, ob man, also einige sagen, egal, die Industrie wird immer das intelligenteste und das größte Modell für ihre Produkte nehmen wollen, und andere sagen, nee, wir haben gewisse Aufgaben, für die reicht eben ein IQ von 140 aus und da brauche ich keinen von 250. Also die dann wieder ein etwas unintelligenteres Modell, aber eben ein deutlich günstigeres und besser lokal skalierbares Modell nehmen. Aber da sagt er, gibt es unter auch seinen Companies eben zwei Lager. Die einen sagen, nee, die Gewinnerstrategie sind immer die größten Modelle und AGI und Superintelligenz. Und die anderen sagen, nee, wir brauchen, also für reale Anwendungsfälle braucht man eigentlich nur so eine Mid-Size-Modelle.
Ja, aber diese Parameter sind ja auch nur eine Stellschraube der effizienten Nutzung dieser Modelle.
Ja, scheinbar bin ich gerade rausgeflogen.
Ja,
also wir hören dich.
Ja, alles. Ja. Jedenfalls Wenn ich jetzt zurückschaue, also auf einen unserer ersten Spaces im Februar, da war das Thema Reasoning-Modelle gerade ganz neu. Was ja quasi nicht über die Parameter eine Verbesserung bringt, sondern darüber, dass dieses Modell halt einfach nochmal in mehreren Stufen, Chain of Thought und so weiter, über das nachdenkt, was es machen soll. Oder vor einigen Monaten hatten wir das Thema, dass dann Microsoft, glaube ich, damals präsentiert hat, okay, wenn ich jetzt ein Agentensystem mit mehreren Modellen zusammenschalte, plötzlich können die deutlich besser als Mediziner diagnostizieren, was für eine Krankheit jemand hat. Das sind ja alles Punkte, wie man so ein Setting macht, und jetzt das Thema Kontextmanagement kommt dazu, was wahrscheinlich dann für einen produktiven Einsatz, und das Unternehmen will ja nicht überall den IQ 150 Menschen sitzen haben, sondern will ja einfach bestimmte Dinge, Prozesse einfach ersetzen, wo ein bisschen Denken nötig ist. Und dafür brauche ich ja nicht dann unendlich viel auch bezahlen, um da ein Riesenmodell am Laufen zu halten.
Ist ganz klar schon allein die Echtzeitanforderung. Wenn ich einen Callcenter-Agenten ersetzen will, dann muss der echtzeitfähig sein. Der darf keine lange Pause sein. Nachdem der Kunde was gesagt hat, muss das Ding in einer halben Sekunde antworten oder so, sonst geht der aus der Leitung. Aber wenn ich natürlich, keine Ahnung, mir eine neue App entwickeln lasse, dann ist es kein Problem, wenn das Ding erstmal 3 Stunden denkt. Das ist einer von den entscheidenden Parametern, dass man an dieser Reasoning-Dauer dreht, und das spiegelt sich auch dann in dem Pricing von diesen APIs wieder, dass die länger Denkenden eben entsprechend teuer werden.
Ja. Ja. Also ich glaube auf jeden Fall, dass das Unternehmen da durchaus abwägen werden zwischen wie viel Parameter hat ein Modell und wie viel kostet es auch dafür und was ist mein Einsatzzweck. Und deswegen, also es wird, glaube ich, diese Minimodelle weitergeben.
Also ich kenne konkreten Unternehmen, die machen eine Automatisierung von Purchasing-Software, also Einkaufsunternehmen, und die haben Pilotkunden, eben Mercedes. Und deren Strategie ist ganz klar. Die sagen, die werden immer OpenAI oder eins dieser ganz großen und besten Modelle nehmen, weil der Preis per Token ist bei den Endkunden kein Problem und sie wollen sich von der Konkurrenz absichern und sie gehen das Risiko gar nicht ein, da irgendwie mit irgendwelchen DeepSeed Modellen rumzumachen. Ich will ja nicht sagen, dass das die bessere Strategie ist. Ich will nur sagen, es gibt sowohl die eine als auch die andere Strategie.
Mhm. Übrigens, in dem Zusammenhang noch zum Thema autonomes Fahren auch noch ein paar Neuigkeiten. Tesla hat ja angekündigt, dass irgendwie das FSD jetzt auch reasoning-fähig wird. Also in einer von den nächsten Versionen, also das ist wahrscheinlich so, wenn es irgendwie vor einer unklaren Baustellensituation steht oder so und überlegt, ob es jetzt zurücksetzen soll oder da durchfahren kann, dann wird also tatsächlich auch Reasoning eingesetzt werden. Und das ist natürlich ein Modell, was lokal auf der Hardware vom Auto laufen muss. Also das ist ein Anwendungsszenario, wo natürlich kleine Modelle gefragt sind. Und da gab es jetzt ja noch diese Nvidia-Kooperation mit Mercedes, wo sie gezeigt haben, dass also so ein Mercedes irgendwie zumindest mal als Demo irgendwie sehr schön durch die Stadt gefahren ist, autonom, also natürlich supervised, aber schon ganz beeindruckend. Und auch das soll ein Reasoning-Modell werden. Also das ist jetzt der letzte Schrei, ist jetzt, dass beim autonomen Fahren auch Reasoning-Modelle eingesetzt werden, und wird ganz interessant da der Markt.
Ja, genau. Also ich glaube, dieses Reasoning kam zuerst von dieser Nvidia-Lösung mit Mercedes. Das haben die ja bei der CES auch gezeigt, dass praktisch auf dem Display zu sehen ist, was sich das Auto gerade denkt bei dem, was es zukünftig machen will. Und ich weiß nicht, wann der Kommentar von Elon Musk kam, aber ich glaube, er zieht jetzt da so ein bisschen nach, weil...
Ich meine, ich hätte das vorher schon gelesen, aber es ist ja egal. Also, jedenfalls, was interessant war noch zu dem FSD, ich war ja immer sehr skeptisch, ob das in absehbarer Zeit jemals wirklich autonom wird, also Level 4 oder so. Da gab es jetzt immerhin einen Kunden von Tesla, der es geschafft hat, von Seattle nach Los Angeles und dann quer durch die USA an die Ostküste zu fahren, ohne ein einziges Mal FSD zu deaktivieren. Also das ist schon ganz beeindruckend, also irgendwie 3 Meilen oder so. Aber es sind natürlich immer noch trotzdem es gibt so Statistiken darüber, wie viele Meilen die Dinge am Stück fahren im Mittel zwischen sicherheitskritischen Deaktivierungen. Und das sind immer nur noch ein paar tausend Meilen, also so Also wenn, gut, es muss nicht immer ein Unfall sein, aber so alle paar tausend Meilen eine potenziell lebensgefährliche Situation würde natürlich niemand in Kauf nehmen. Also das, da fehlen schon immer noch mindestens, ich glaube mal, drei Größenordnungen, bis ich mich wirklich da reinsetzen würde und nicht mehr rausgucken würde.
Also ich habe jetzt mal bei Tesla so eine Probefahrt gebucht mit Full Self Driving, wo dann aber sozusagen jemand noch dran sitzt, ne? Also supervised schon. Aber das ist, wenn ich jetzt mal nächsten Monat ist, das dann ausprobieren und dann kann ich vielleicht auch in der nächsten Runde hier mal die Erfahrungen teilen.
Ah, sehr cool, da gab es ja schon ein paar Videos. Also es scheint schon
gut, dass es funktioniert. Es gab auch schon erste Videos in Deutschland, ja. Aber da gab es keine Termine mehr früher zu kriegen, weil das anscheinend schon sehr beliebt ist, diese Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Es gibt auch nur ein paar Standorte in Deutschland, wo das geht. Das ist in dem Fall jetzt München, wo ich das mal gebucht habe. Jetzt mal gucken, was draus wird.
Okay, wir drücken die Daumen, dass du wiederkommst.
Ja, genau. Ja, aber ich bin eher gespannt, ob da nicht bis dahin nicht schon wieder die nächste Innovation draußen ist. Also mich hat es eher überrascht, dass das erst jetzt das Thema Reasoning da eine Rolle spielt. Aber also gefühlt, seitdem ich die ersten Videos aus Deutschland gesehen habe, wirkt es für mich so, als wäre man da schon wirklich einen großen Sprung weiter, weil das ist ja wirklich, also eigentlich ein sehr Amerika-zentriertes Unternehmen und wenn das offensichtlich in Deutschland soll es auch nur alle 1000 Kilometer irgendwie in den Eingriff geben, aber da soweit schon gut läuft, dann ist das nochmal eine Hürde, die übersprungen worden ist, wo ja viele immer gesagt haben, ja, also wenn das auf den Highways da in den USA, die sind ja viel breiter und so weiter, funktioniert und langsamer und keine Ahnung was. Aber in Deutschland jetzt, ne, wenn dann irgendwie eine Baustelle ist und da irgendein Schnee liegt und keine Ahnung was, das kann doch nie funktionieren. Da sind wir, glaube ich, weiter.
Absolut. Ja, also dieses ja. Reasoning kommt ja genau daher, dass die Erfahrung von Tesla war, dass der Longtail dieser Verteilung von allen möglichen Verkehrssituationen auf der ganzen Welt eben sehr, 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 sehr lange ist. Das heißt, wenn man so ein End-to-End-System trainiert, wie bei Tesla, dann funktioniert es sehr gut für 99% aller Fälle, aber für 1% eben überhaupt nicht. Und in dem Vortrag von dieser Nvidia-Lösung hat dieser Jensen eben auch gesagt, dass das genau der Grund war, dass dieses Reasoning damit lernt, das Modell völlig unbekannte Verkehrssituationen zu zerlegen in einigermaßen bekannte Verkehrssituationen und sich dann durch Reasoning eine neue Strategie, um mit dieser unbekannten Situation klarzukommen, zusammenzubauen. Also dieses Reasoning im Auto ist A, eine Funktion, jetzt ist das endlich möglich durch die Hardware, und B, von dem Longtail dieser Verteilung aller möglichen Verkehrssituationen.
Ja, zu dem Longtail hat der Elon Musk heute sogar was geschrieben. Der hat geschrieben, roughly 10 billion miles of training data is needed to achieve safe unsupervised self-driving. Reality has a super long tail of complexity. Also tritt damit sozusagen auch der Idee entgegen, dass Nvidia da jetzt innerhalb von wenigen Wochen oder so aufholen könnte, weil er meint, man braucht eben gigantische Mengen an Trainingsdaten dafür, und die arbeiten wohl hauptsächlich mit simulierten Daten. Ja. Und da sind eben die wirklich die Zirkuselefanten, die ausgebrochen sind oder so, oder die Löcher in der Fahrbahn, weil der Kanaldeckel fehlt oder so, die sind dann halt da nicht drin in dieser Simulation. Diese 10 Billion Miles, die sind ungefähr das, was Tesla an Daten hat im Laufe des Jahres, glaube ich. Also sozusagen, das ist natürlich wieder, da muss man den Musk-Optimismus wieder reinrechnen. Also ja. Er sagt sich sozusagen, im Sommer hat er genug Daten. Man könnte natürlich auch argumentieren, dass man gegen den Longtail ganz grundsätzlich nicht mit einfachem, überwachtem Lernen ankommt. So ein normaler 18- oder 17-Jährige, der man in ein Auto setzt und dem man 5 Fahrstunden gibt, der fährt ja auch dann ohne Unfälle normalerweise. Also das hat eher was damit zu tun, dass man schon, wenn man anfängt zu lernen, schon ein Weltmodell hat und ein bisschen die Verhaltensweisen von anderen voraussagen kann und so. Aber das ist, finde ich, ganz eindrucksvoll an dem FSD, also jetzt in der neuesten Version, dass kann eben ganz erstaunliche Dinge. Das kann also zum Beispiel auch mal zurücksetzen, wenn irgendwie eine Lücke ist oder wenn sich an der Baustelle was staut und dann kommt einer entgegen, dann fährt er auch nochmal wieder zurück. Und der kann in unbekannte Parkhäuser reinfahren und da Parklücken suchen und sich da reinstellen. Und der kann zum Teil an Drive-Ins, hält er an einem Fenster an und wenn das Bezahlvorgang abgewickelt ist, fährt er von alleine weiter und so. Also schon beeindruckend. Also man hat schon das Gefühl, dass das Ding irgendwie mitdenkt.
Das ist ja ganz genau dieser Unterschied von dem Tesla-Ansatz. Tesla hat ja immer gesagt, dass es genau diese gefahrenen Meilen von den vielen, vielen schon existierenden Teslas, die haben ja alle eine Kamera und die sammeln ja alle Daten, egal ob sie FSD haben oder nicht, dass das große Asset von Tesla sei. Und der Entwurf von Nvidia ist jetzt genau das Gegenmodell, weil die sagen, nee, wir brauchen gar nicht die vielen gefahrenen Kilometern von unseren Kooperationspartnern, zum Beispiel Mercedes, sondern wir haben ein Weltmodell, was eben diese Sachen simulieren kann. Das heißt, aus zum Beispiel Verkehrssituationen, die verbal beschrieben werden oder mit irgendwelchen Telematiksystemen generiert werden, in so Zeichentrickdarstellungen, können die eben genau die physikalisch realistischen Umweltbilder machen, mit denen sie dann dieses Modell trainieren. Also die Wette von Nvidia ist, wir brauchen nicht so viele gefahrene Kilometer, wie Elon Musk gebraucht hat.
Irgendwo habe ich gelesen, dass Nvidia schon relativ viele Mitarbeiter auch für dieses Selbstfahren inzwischen einsetzt, aufs Unternehmen bezogen. Ich glaube, war sogar ein Fünftel oder ein Viertel. Fand ich jedenfalls beeindruckend, das zu hören.
Mhm. Nvidia hat im großen Stil Bildverarbeiter und Deep Learning-Leute eingestellt. Also das verwundert mich nicht. Und die Wette, dass man vielleicht das intelligenter lösen kann. Ich kann mich erinnern, dass man mir, glaube ich, mit 30 Fahrstunden einen Führerschein in die Hand gedrückt hat. Also ob ich da wirklich gut gefahren bin oder nicht.
In den USA noch mit viel weniger möglich, glaube ich.
Ja, also das... Die Möglichkeit würde ich der Wette auf jeden Fall nicht absprechen. Mhm.
Ja, vielleicht nochmal, wenn wir uns die Entwicklung anschauen, wohin sie gehen könnte vom technologischen Potenzial. Aber es gibt ja faktische Bremsenpotenziale. Da wurde als eins immer Energie genannt. Ich meine, auch die Rechenzentren, die jetzt gerade gebaut worden sind oder geplant worden sind in letzter Zeit, da ging es ja viel einfach nur noch darum, wie viel Watt oder Gigawatt da an Leistung reingeht, um sozusagen die Berechnungen zu machen mit den entsprechenden GPUs. In den letzten Tagen kam eigentlich immer mehr auch noch das Thema auf der begrenzten Speicher, also sprich der Arbeitsspeicher, wenn ich mich nicht irre, die für diese Rechenzentren nötig sind, dass es da inzwischen einen Engpass gibt. Und wenn man sich auch anschaut, die größeren Speicherbetreiber, da geht auch in letzter Zeit der Aktienkurs nach oben, ob das jetzt Samsung oder andere sind.
Also RAM für einen Computer kaufen macht zurzeit nicht so richtig Spaß.
Ja, ist das wirklich ein hartes Problem? Oder wie sieht man das aus Expertensicht? Oder gibt es noch andere Punkte, die vielleicht wirklich die Entwicklung, das Skalieren dieser ganzen Rechenzentren bremsen können oder vielleicht auch beschleunigen? Stichwort, wir haben es ja, glaube ich, letztes Mal schon angesprochen, Satelliten, die quasi dann im All neue Rechenzentren aufbauen werden.
Also ich bin jetzt kein Experte für Hardware, aber ich würde vermuten, dass Speicher ein bisschen ausgetretenerer Pfad ist als GPUs. Also ich glaube, dass die schon ihr Angebot auch erhöhen können. Aber die Frage ist natürlich, wie schnell das geht. Aber ist, glaube ich, nicht, der Engpass ist nicht so groß, weil es eine ganze Reihe von Anbietern gibt.
Ja, also diese Vorstellung von dem neuen Vera Rubin, also so heißt die CPU-GPU-Kombination von Nvidia, die war wirklich hochinteressant, gerade in dem Kontext von diesen Grenzen, weil man hat ja in der Chip-Entwicklung gewisse Moore'sche Grenzen der Entwicklung. Und die hat jetzt Nvidia mit einem anderen Trick nochmal übersprungen. Also diese neue GPU, die hat nur 1,6 Mal so viele Transistoren als Blackwell, als die vorherige Generation, weil einfach durch die physikalischen Prozesse kein größerer Sprung möglich war. Aber trotzdem hat man eine fünffache höhere Performance vom Gesamtsystem. Und das hat man erreicht, indem man eigentlich eine Regel von Chip-Design verletzt hat, was man früher nie gemacht hat, nämlich man hat alle Chips dieses Systems, das sind 6 Stück, auf einmal völlig von Grund auf neu entwickelt. Also die CPU ist neu, die GPU ist neu, die ganzen Links sind neu und so weiter und so fort. Und das macht man schon aus gewissen Sicherheitserwägungen nicht, ob das wirklich funktioniert dann in der Komplexität. Aber der Jensen Huang bezeichnet das dann irgendwie als Extreme Co-Design, genau so hat er es genannt. Und es ist dann schon interessant, dass man immer wieder Wege findet, um selbst die vermuteten Grenzen der Physik immer wieder nochmal auszudehnen. Also
das muss man ja schon mal auch betonen. Ich fand das jetzt bezeichnend, dass du nur 1,6 mal so viel, auf den Chip bezogen, glaube ich, war. Also die Branche möchte ich mal sehen, die sonst noch irgendwie unterwegs ist, wo die Leistungsfähigkeit, die Basisleistungsfähigkeit nur um 60% pro Jahr gesteigert wird. Und eigentlich dann faktisch um 500% im Ergebnis. Also das ist schon atemberaubend, was da eigentlich gerade passiert. Ich meine, der Blackwell-Chip ist jetzt auch noch nicht alt.
Ja, muss man so sagen. Das ist wirklich, also diese neue Architektur und auch schon die Blackwell-Architektur war atemberaubend und das geht eigentlich munter immer so weiter. Und trotzdem gibt es eben dann auch wieder Incentives für andere Hersteller. Also Nvidia verdient sich dumm und dämlich damit. Die machen wirklich richtig große Margen und die verdienen richtig viel Geld. Und das zieht eben auch die Konkurrenz an. Deswegen ist jetzt auch AMD stärker geworden. Deswegen geht jetzt Google mit diesen TPUs auch nach draußen. Und es gibt spezielle Chips nur für die Inferenz. Also für Training sind die Nvidia-Chips besonders leistungsfähig. Aber für die Inferenz gibt es nochmal ein anderes Design. Ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal auch schon kurz besprochen, wo so viele Chips auf einem ganzen Wafer zusammengefasst sind. Dass man eben da nochmal die Kosten nach unten treiben kann. Also die Innovation ist da gerade eben erst losgelaufen und dieser Marc Andreessen hat heute eben auch, also ich habe es heute gesehen, hat eben auch gesagt, dass er selbst bei sich immer wieder Startups hat im Chip-Design. Also es gibt immer wieder junge Startups, die sagen, wir machen spezielle KI-Chips und die sind ganz was anderes, wie Nvidia macht. Also das ist ein sehr, sehr fruchtbarer Pfad der Entwicklung, den wir natürlich in den nächsten Jahre vor uns haben.
Da sind wir ja auch in der Forschung nicht unbeteiligt, oder? Gibt es da, ich weiß nicht, an die beiden Professoren mal die Frage, in Erlangen oder in Nürnberg Projekte, was jetzt Chip-Design betrifft?
Also von meiner Hochschule aus gibt es da nichts. Da würde ich mich sehr täuschen, wenn es da was gäbe.
Ja, also Rechnerarchitektur und Chip-Design sind natürlich Themen, insbesondere Hardware-Software-Co-Design. Gerade im Bereich KI wird natürlich ist spannendes Forschungsfeld auch in der FAU.
Also was ich mich halt auch gerade frage, was spielen wir in Deutschland und Europa für eine Rolle? Weil letzten Endes, ja, wir haben jetzt viel über die großen Player aus den USA gesprochen, gerade bei der Entwicklung, was nächstes Jahr kommen wird. Was ich doch ganz spannend fand, wo ich mir nicht sicher bin, wie man das einschätzen soll, das war jetzt eine Firma namens, ich glaube, Donut, die irgendwie aus Finnland kommt, wo aber, glaube ich, das eigentlich nur so ein bisschen der Mantel ist und alles kommt irgendwie ein bisschen woanders her. Die haben in einem ausführlicheren Video eine ganze Reihe von Weltinnovationen präsentiert, gerade was jetzt Batteriespeicher betrifft. Angeblich auch schon bei einem Hersteller für Motorräder in der quasi Serienreife. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich ist. Funktioniert, es haben auch einige behauptet, das wäre ein Scam, die würden da irgendwas behaupten, was nicht funktionieren könnte. Solid-State-Batteries bereitzustellen, das hat bisher keiner so geschafft, dass das wirklich richtig konkurrenzfähig und marktfähig ist. Aber gibt es da vielleicht bei uns doch auch was, vielleicht auch gerade aus dem universitären Umfeld, Ausgründung, die den Markt nächstes Jahr, oder sagen wir es mal nächstes Jahr, ich meine eigentlich dieses Jahr 2026, wir sind schon drin, disruptieren können?
Also ich muss zugeben, dass das schlicht und einfach nicht im Fokus meiner Forschungsrichtung ist. Ich würde es jetzt nicht für ausgeschlossen halten, aber ich bin eben mehr auf der Software-Seite beheimatet.
Mhm. Vielleicht sollten wir mal jemanden von dem Startup-Zentrum mal dazu holen. Vielleicht gibt es da ja irgendwelche interessanten Dinge, die wir da auch mal diskutieren können. Ja, ansonsten würde ich sagen, jetzt haben wir schon 1,5 Stunden spannende Gespräche geführt. Daher vielleicht einfach mal die Frage nochmal in die Runde, was haben wir noch nicht angesprochen, was man mit Blick auf das nächste Jahr oder auch generell mit Blick auf die letzten Monate und Wochen an Entwicklungen nochmal diskutieren sollten in dem Kreis?
Also ganz ehrlich, ich bin gespannt darauf, wie sich die Wissenschaft in den nächsten Monaten und Jahren verändern wird. Insbesondere da gibt es jetzt schon im Alpha-Stadium ein Modell von Google, das auch quasi direkt auf Google Scholar zugreifen kann. Und ich glaube, dass sich, nachdem sich jetzt das Programmieren gerade völlig umkrempelt, dass sich teilweise auch die Forschung ganz schön verändern wird.
Ja, sehe ich genauso.
In welche Richtung? Ja. Was kann man da schon vielleicht an vorgezeichneten Wegen erkennen, was sich da verändern wird?
Also ich gehe davon aus, dass solche Überblicksarbeiten in Zukunft eher im großen Stil von KI angefertigt werden können. Insbesondere wenn das quasi auf die ganze Google Scholar Datenbank ist jetzt momentan in Google Labs nur verfügbar, aber ich kann mir von Google jetzt schon quasi das, was man in der Deep Research sonst aus dem Web holt, auf wissenschaftlichen Datenbanken und Papern ziehen. Und ich vermute, dass das eine wahnsinnige zusätzliche Beschleunigung in dem Wissenschaftsfeld generieren wird.
Ja, ich würde darüber hinausgehen. Ich glaube, das wird nicht nur die Überblicksarbeiten sein, sondern es wird auch relativ bald so sein, dass ganz neue Dinge von KI-Agenten erforscht und auch publiziert werden können und dass es verdammt schwierig wird, da als Mensch mitzuhalten.
Also ganz ehrlich, wenn ich an Herleitungen arbeite und so weiter, dann, was ich inzwischen mache, ist, also früher habe ich das alles getecht und erst von Hand aufgeschrieben und dann getecht und so weiter. Inzwischen setze ich mich hin und fange quasi mit dem Anfang an und beschreibe nur noch, was man an der Gleichung jetzt bitte umstellen muss und verändern. Und dann macht es die entsprechenden Lösungsschritte für mich. Und das macht das ein Standard-LLM schon ganz wunderbar. Also das ist schon seit einiger Zeit so, als hätte man ja einigermaßen Sandy Welt hat es beschrieben, es ist so, als hätte man einen russischen Doktoranden zur Verfügung, der also fleißig mit Mathematik arbeiten kann. Und das sei eine ganz fantastische Erfahrung.
Ja, ich denke, es wird weitergehen natürlich, wenn man sozusagen Google Scholar studiert hat oder wenn das Modell Google Scholar studiert hat, dann findet es vielleicht selbst irgendwelche Verknüpfungen oder Lücken und macht dann selbst Vorschläge für einen Titel eines Papers und schreibt das Paper und führt die Experimente durch und trägt die Ergebnisse in Tabellen ein und könnte das dann auch gleich bei Archive hochladen. An dem Punkt muss man natürlich dann über ganz andere Distributionsmechanismen nachdenken. Also es kann ja nicht sein, dass das Paper irgendwie in 5 Minuten automatisch geschrieben wird und dann 2 Jahre im Peer Review ist. Das ist
ja, also da gehört natürlich auch dazu, dass dann das Experimentieren halt trotzdem nachvollziehbar, reproduzierbar und so weiter ist. Ne?
Da gab es aber schon mal ein Paper. Es gab, glaube ich, schon ein Paper, kann ich mich entsinnen, was quasi automatisch geschrieben war, wo die Autoren gesagt haben, sie haben eigentlich nur die Tabellen umformatiert. Und das, da hat auch das Large Language Model die Experimente vorgeschlagen, die Programme geschrieben, um die Experimente durchzuführen, die Experimente ausgewertet und die Ergebnisse zusammengetragen und das ganze Paper geschrieben.
Ne, also ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber du musst halt die Recheninfrastruktur dafür zur Verfügung stellen und haben. Und das kommt halt drauf an, welche Größe dein Experiment hat. Wenn das selber quasi Training from Scratch irgendwie beinhaltet, dann musst du halt die Rechenkapazitäten haben. Es wird nicht in 5 Minuten laufen, sondern das hat halt auch auf dem Cluster eine entsprechende Laufzeit.
Also das große Problem bei solchen AI-Science-Assistenten ist ja noch immer diese sogenannte Jagged Intelligence von den ganz großen LLMs. Also auf einigen Gebieten ist das PhD-Level und drüber hinaus, aber manchmal kommen eben wirklich völlig unsinnige Schlussfolgerungen und das driftet dann wirklich in eine völlig in eine völlig ungeahnte Richtung ab. Das heißt, noch braucht man immer noch den verständigen Wissenschaftler, der den Output bewertet und drüber schaut und sagt, naja, Moment, also das ist jetzt eine stochastische Abweichung, die wir jetzt nicht verfolgen werden. Also ich verfolge das relativ eng auf mathematischem Gebiet. Da gab es letztens wieder einen sehr langen Talk mit Terence Tao. Das ist einer der bekanntesten Mathematiker in der Welt und der ist auch einer der führenden Leute, die mit diesen LLMs und mit Beweisassistenzsystemen arbeiten. Und sein Fazit war dann nämlich, dass diese Jacket Intelligence noch dafür sorgt, dass man es eben für wirklich grundsätzlich neue Erkenntnisse, also die Grenzen der Mathematik erweitern. Da kann man es noch nicht einsetzen. Aber wo es wirklich gut ist, das gibt ganz viele Fälle, da braucht man nicht Hochleistungsmathematik, sondern da braucht man einfach nur Fleißarbeit. Also es gibt in der Mathematik viele Sachen, die von den Spitzenmathematikern nicht angefasst werden, weil man weiß, ja, das ist irgendwie lösbar und man müsste es einfach nur machen. Da ist wenig Prestige dahinter. Und wenn man LLMs und solche Systeme dann gekoppelt mit Beweisassistenten, also die das dann später absichern, sowas wie Tests, im Softwareumfeld, wenn man solche Systeme dann einsetzt, dann ist es zum Beispiel schon gelungen, dass man, weiß ich nicht, in einer relativ kurzen Zeit 5000 neue, nicht sehr hochwertige, aber Theoreme
beweisen. Das mit der Jagged Intelligence, das ist echt witzig, wenn man darauf stößt. Ne? Wenn du versuchst, mit meinem Sohn quasi Kurvendiskussion, Ableitungen und so weiter, ja, wie man es in der Schulmathematik der dann auch herleitet, ja, dass man Grenzwerte braucht und dann quasi damit die Ableitung quasi richtig herleiten kann. Und dann wollte ich ihm zeigen, wo es versagt und kam halt darauf, dass wir eine Funktion mit dem Knick, in dem Fall die ReLU, und habe ihm dann gesagt, ne, es soll jetzt an der Stelle quasi die Möglichkeiten, die Menge an möglichen Ableitungen an dem Knick darstellen. Und dann gesagt, dass er dafür quasi Subdifferenziale braucht. Und da ist er also so dermaßen gescheitert. Und dann, wenn man aber quasi an der Stelle lang genug nachhilft und nochmal, hey, Moment, hier Subdifferenzial und muss auf das und das alles aufpassen und so müssten die, zeichne doch mal die Geraden so und so ein. Und dann kommt man plötzlich an, weil man quasi sich aus der Schulmathematik plötzlich in die Hochschulmathematik springt. Das hat ihn völlig aus der Bahn geworfen. Und wenn man ihm dann sagt, okay, die müssen da liegen, dann macht es auf einmal Klack und es geht weiter. Und dann ist quasi in der Hochschulmathematik-Version von dem Modell. Aber den fließenden Übergang hat es überhaupt nicht hingebracht.
Ja, genau. Das ist eben das Problem, weil vor allen Dingen täuscht ja der Eindruck, wie perfekt der Output von diesen LLMs ist. Also wenn ich einen mathematischen Beweis vom LLM machen lasse, dann ist der perfekt in LaTeX gesetzt und die Begründungen scheinen gut. Also das liest sich weg. Also es liest sich wirklich auf den ersten Blick erstmal überzeugend. Und selbst der Terence Tao sagt, er muss selber manchmal nochmal dreimal hingucken, um zu sagen, aber dieses Theorem ist gerade halluziniert. Das stimmt eigentlich überhaupt gar nicht, was er sagt, was es angeblich gäbe. Und man muss also bei Spitzenforschung immer nochmal drüber schauen. Trotzdem hat man jetzt schon den Effekt der Automatisierung von Forschung. Das heißt, gerade im medizinischen Bereich, was mit AlphaFold und so weiter gemacht worden ist, da gibt es ja jetzt direkt schon Start.
AlphaFold ist zum Falten von Proteinen.
Ja, genau, zum Falten.
Kannst du das kurz erklären?
Genau, das ist zum Falten von Proteinen. Also wenn man eine gewisse Kombination von Proteinen auf dem Papier aufschreiben kann, dann weiß man nicht, wie das gefaltet wird und in der Faltung liegt die Funktion. Also man kann die Funktion eines künstlichen Proteins erst dann vorhersagen, wenn man ganz genau weiß, wie die sich falten. Und das ist eben mit AlphaFold gelungen und ist auch in dem Film,
dazu habe ich ja auch genau den Film verlinkt.
Den man wirklich nur empfehlen kann, weil das ist total toll, diese eine Szene. Also wenn ihr euch den anguckt, müsst ihr auf die Szene achten. Da überlegen, also die haben das AlphaFold, haben sie irgendwann geknackt und jetzt überlegen sie, wie sie den Wissenschaftlern der Welt, also den Protein- und Medizinentwicklern und so weiter, wie sie denen das zur Verfügung stellen wollen. Mit welchem Abo-Modell? Also die schicken die Daten ein, DeepMind faltet das und schickt das zurück. Wie soll das Pricing aussehen? Und in dieser Diskussion sagt eben ein Typ aus der Entwicklung, naja, okay, aber wenn wir alle bekannten Proteine der Welt, die könnten wir in 2 Monaten durchfalten. Und dann sagt dieser Dennis Hassabis, ja, wieso diskutieren wir hier lange? Dann falten wir die alle und stellen sie ins Internet. Und diesen Moment filmen die dann, wie praktisch 300 oder am Ende haben die 300 Millionen Proteine gefaltet, wie dann so die Wissenschaftler aus aller Welt, aus Tokio, aus Singapur und haben sie so eine Landkarte mit dem ganzen Globus und man sieht, wie die Zugriffe steigen und steigen. Und das ist ein absolut gigantischer Schritt in der Entwicklung von dieser, sagen wir mal, Wirkstoffherstellung oder Wirkstoffforschung, den es ohne KI nicht gegeben hätte. Also man kann nicht einfach 300 Millionen Proteine falten.
Das ist ganz lustig, der Jatkowski in seinem Duma-Buch, der schreibt auch, der hat um 2005 oder 2006 rum, also irgendwie schon so vor 20 Jahren, hat er auch ein Paper geschrieben über Szenarien, wie uns eine bösartige Superintelligenz alle umbringen könnte und hat dann geschrieben, ja, die müsste nur das Protein-Folding-Problem lösen und dann könnte sie eben auf die Art irgendwelche fiesen Viren oder Wirkstoffe generieren, die uns alle umbringen. Und damals war der Einwand, ah, das ist NP-vollständig und überhaupt, das kann man gar nicht lösen. Und er hat gesagt, ja, doch, die Natur hat es auch irgendwie gelöst, also wird man es wahrscheinlich auch irgendwie automatisch lösen können. Also an der Stelle hat er zumindest recht behalten, aber ja, da ist ganz lustig. Also selbst da in dem Szenario taucht das auch wieder auf.
In diesem Zusammenhang mit dem Film, da kommt auch eine Stelle, wo der Dennis Hassabis sagt, dass einer der Durchbrüche bei dem Protein-Folding war auch, dass das Modell bei jeder Lösung, was es ausspuckt, also so und so wird es gefaltet, immer seine eigene Unsicherheit mit in Prozent kommuniziert. Also sagt, ich bin mir zu 97% sicher, dass das so ist. Oder es sagt eben, oh, ich bin mir nur zu 20% sicher. Und sie haben an diesem Prozentsatz der Güte der Vorhersage, haben sie das Ganze dann auch entlang optimiert. Dass es also immer bessere Vorhersagen werden. Und die stimmten dann eben auch wirklich sehr gut überein. Und Dennis Hassabis hat gesagt, dass es eine ganz wichtige Entwicklung der KI in der Zukunft wäre, wenn man so einem LLM irgendwie beibringen könnte, dass es, wenn es irgendwelche Thesen raushaut oder irgendwelche Theoreme, dass es gleich mitliefern kann, so und so viel Prozent bin ich mir sicher. Also dann würde man schon sehen, dass manche Sachen wären eben zu über 90% sicher und manche Sachen würden eben dann dastehen nur 20% sicher. Und das wären genau die dann vielleicht halluziniert werden. Also wenn man das in diese User Interfaces von den LLMs einbauen könnten, dass man überall sehen kann, bei jedem logischen Gedankengang, wie sicher von 0 bis 1 sich das Modell wäre, das wäre ein gigantischer Quantensprung.
Ist grundsätzlich kein neues Problem. Also das haben wir schon in der Spracherkennung zum Beispiel, Konfidenzmaße, ich habe sogar in meiner Promotion schon ein bisschen was dazu gemacht. Das ist grundsätzlicher Ansatz, der immer funktioniert, ist, wenn ich mehrere Hypothesen generiere und dann vergleiche, wie gut die Erstbeste ist im Verhältnis zur Zweitbesten und so, da kann man schon eine Abschätzung kriegen, wenn die erste nicht viel besser ist als die zweite, dann bin ich mir nicht so sicher. Also so ist eigentlich gar nicht so grundsätzlich ist das schon machbar, sowas auszurechnen.
Aber wäre dann auch teuer zur Inferenz. Ne? Man müsste ja mal mehrere Gedankengänge parallel generieren und dann messen, wie oft man denselben hatte oder so. Ne? Das ist genau, ja das Test-Time-Compute-Prinzip von den ganzen O-Modellen, also von diesen Reasoning-Modellen.
Vielleicht doch nochmal eine Frage auch zu dem, was du anfangs gesagt hast, André, zu Mathematik und Beweisen. Weil ich da kürzlich auch einen Podcast bei Twarkish gehört habe mit Adam Marblestone, wo es unter anderem darüber ging, dass man jetzt mit diesem Beweisassistenten oder diesem Lean als Software, was eine quasi Beweissprache ist, mathematische Beweise auch finden könnte. Das ist ja auch im Prinzip, wenn ich das richtig noch im Hinterkopf habe, mit DeepMind so gewesen, dass es auch ein Alpha-Proof-Projekt gibt, was gerade auch solche Beweise finden soll, wo sie auch, glaube ich, an Mathematik-Olympiaden schon mit teilgenommen haben. Also da ist ja doch einiges Bewegung. Also ich habe dich jetzt ein bisschen verstanden, dass das trotzdem irgendwie nicht so wirklich funktioniert.
Nee, dieses Lean, also diese Beweisassistenzsysteme wie Lean oder ACTA, da gibt es noch ein paar französische, die sind eben aus klassischer Logik aufgebaut. Das hat überhaupt nichts mit KI zu tun, sondern die haben allgemeine...
Da kenne ich jetzt aber sicher viele, die da widersprechen würden, dass das nichts mit KI zu tun hat.
Da wäre ich sehr interessant, weil ich habe mit ACTA-Systemen, also mit diesen Beweisassistenten, wirklich lange gearbeitet. Und das unterscheidet sich wirklich grundsätzlich von neuronalen Netzen. Das ist wirklich... Logik.
Ich gehe hier auf die good old fashioned AI an.
Ach so, ja.
Prolog-Zeiten und so weiter.
Ich wollte diesen Unterschied machen. Ne? Wenn man sagt, Expertensysteme in dem Sinne sind das AI, dann kann man das auch AI rechnen. Aber es ist eben keine generative AI, sondern eben genau das komplementäre Modell. Also wenn man, also diese Lean-Beweisassistenten haben vor allen Dingen in der Mathematik geschafft, dass man große Beweise wie Fermats letzten Satz, den man mit zigtausend Stunden Mathematik bewiesen hat, dass man den formalisieren kann. Und das ist eigentlich dieses große Projekt, was man mit Lean gemacht hat. Und dadurch, dass man so eine letzte Instanz hat, ist der Beweis richtig oder nicht, kann man solche Beweise modularisieren. Und es können eben auch ganz viele Mathematiker von verschiedenen Entwicklungsstufen der Mathematik, also Profis bis Einsteiger, können da mitarbeiten. Weil man eben so einen mathematischen Beweis jetzt genauso zerlegen kann, funktional zerlegen kann, wie man eine Software zerlegen kann. Also wenn ich eine einfache Print-Routine schreiben soll, kann ich auch einen Anfänger dran setzen. Aber für was Größeres brauche ich halt einen Experten. Und früher war es in der Mathematik so, dass der den Beweis gemacht hat, alles von dem Beweis können musste. Und man deshalb eigentlich nur Projekte hatte mit 5 Mathematikern an einem Beweis, weil jeder immer alles das vom anderen können musste. Und diese Grenze haben jetzt diese Lean-Beweissysteme gesprengt. Also jetzt arbeitet man an Beweisprojekten mit Hunderten von Mathematikern eben über diese funktionale Strukturierung des Beweises.
Er kann sogar Gottesbeweise damit formalisieren und durchführen.
Genau, klar. Ja, alles, was man formal beschreiben kann, klar.
Gut.
Also das ist jetzt ich wollte noch kurz auf deine Frage eingehen. Und das große Projekt ist jetzt eben, dass man LLM-Systeme, wenn man sagt, man will die Mathematik voranbringen, man will also was völlig Neues entwickeln, die lässt man dann den Beweis nicht nur im Text generieren, sondern gleichzeitig in Lean. Das kann also all diese großen LLMs heute schon. Man kann also sagen, was man haben will, und der generiert den Lean-Code. Und dann hat man prinzipiell sofort diese Ground Truths, weil man ja das, was das LLM generiert hat, sofort dem Beweisassistenzsystem geben kann. Der sagt, nee, sorry, hier die eine Zeile stimmt noch nicht. Also Fehlermeldung wie von einem Compiler gibt man wieder zurück. Also dasselbe, was man in der Softwareentwicklung macht, kann man jetzt mit diesen beiden Systemen, das LLM zur Generierung des Beweises in Lean und das Lean-System praktisch als Compiler und Ground-Truth-Prüfer. Wenn man die in so einer Schleife zusammenführt, das war eben das, was gemacht worden ist in dem einen Paper, wo 5000 neue Theoreme rausgekommen sind.
Ja, das ist ja eigentlich der Punkt, wo wirklich dann diese Systeme eigentlich riesen Potenziale versprechen, auch gerade für das kommende Jahr, was jetzt Mathematik und Beweisfindung betrifft, oder?
Ja, und da liegen halt dann auch die Stärken von so einem Model-Context-Protokoll und so weiter, dass man eben schnell solche Systeme, APIs und so weiter, an ein LLM ankoppeln kann. Und da, denke ich, werden wir noch ganz viele im Laufe des Jahres sehen an neuen Interfaces, an neuen Verbindungen zwischen klassischen Systemen und LLMs.
Genau, also Alpha Evolve von Google war ja so ein ähnliches System, was so evolutionäre Software entwickelt hat, wo das LLM eben auch nur ein kleiner Bestandteil von einem System aus 5 anderen Systemen waren. Und diese anderen Systeme waren nicht LLMs, sondern die haben evolutionär gearbeitet. Und im Prinzip sind ja da auch 30 neue mathematische Benchmarks gebrochen worden. Aber das war jetzt nichts, wo Spitzenmathematiker aus dem Bett fallen wollen. Also das ist nicht das, was Peter Scholze macht, der 26-jährige Bonner Mathematiker, der die Fields-Medaille kriegt. Also das sind nochmal völlig andere Dimensionen, wo so die Spitzenmathematiker unterwegs sind. Diese LLMs und Lean-Koppelsysteme, die arbeiten, die bearbeiten schon ganz wichtige Beweise und wichtige Theoreme, aber die sind alles so in dem Mittelklasse-Bereich von Spitzenmathematik.
Ja, wir haben jetzt noch am Ende jetzt viel über Spitzenforschung gesprochen. Was wir noch gar nicht beleuchtet haben, aber ich will es auch nicht zu weit ausbreiten, aber ist eigentlich, was passiert in der normalen Welt? Also bisher galt ja eigentlich die Gewissheit oder der Eindruck, viele KI-Projekte wurden zwar angefangen, Prototypen gemacht, aber so richtig produktiv im Einsatz ist dann vieles noch nicht erfolgreich umgesetzt worden. Ich kann mir vorstellen, dass genau dieser Bereich 2026 anders wird. Also dass wir erleben werden, dass wirklich die Produktivitätsgewinne auch in der Wirtschaft ankommen und damit natürlich auch im Arbeitsleben der Menschen und das wahrscheinlich nicht mehr nur jetzt die Berufseinsteiger nach dem Studium betreffen wird, die jetzt ja schon teilweise Schwierigkeiten haben, als Junior auf Projekte zu kommen oder in Jobs zu kommen.
Ja, da wird noch gerade, was die größten Roadblocks auf dem Ausrollen der KIs ist, da stellt sich natürlich die Frage, ob dann nicht der Mensch der größte Roadblock ist.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass dieses Jahr einige Menschen mehr auch Angst bekommen werden, weil sie einfach sehen werden, dass bestimmte Berufe wirklich ersetzt werden und das auch spüren werden im direkten Umfeld. Also bisher war das ja so eine Zukunftsfantasie, man kann da lustig irgendwie mit ChatGPT irgendwelche Dinge lösen oder Besprechungen machen oder was weiß ich. Das Kochrezept wird von ChatGPT geliefert. Aber wenn plötzlich dann an deinem Arbeitsplatz du feststellst, da verändert sich was oder es werden mehr Menschen arbeitslos, weil sie einfach keinen Job mehr finden, weil letzten Endes wirklich viele Prozesse auch automatisiert werden können, die bisher nicht automatisiert werden konnten. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Thema der Roboter, Humanoiden jetzt dieses Jahr wirklich durchstarten wird. Also ich war überrascht, was da die letzten Wochen eigentlich auch nochmal hochgekommen ist. Also angefangen mit XPeng, was da haben wir, glaube ich, letztes Mal schon diskutiert gehabt, auf der Bühne groß präsentiert worden ist, aber jetzt auch zu diesen ganzen Industrierobotern, die da gezeigt werden, die auch teilweise nicht mehr nur streng wie so ein humanoider Roboter von Tesla funktionieren, die quasi den Menschen nachbilden, sondern die halt speziell auch für Industrieanwendungen sind und dann halt sich irgendwie um 360 Grad drehen können.
Auch die, ich glaube, heute oder gestern gab es irgendwie eine Meldung, dass bei RTL 250 Leute entlassen werden als Journalisten, die durch KI ersetzt werden sollen im Wesentlichen. Also es wird sicher nicht nur im Softwarebereich und der Fertigung sein, sondern gerade so diese typischen, leicht kreativen Jobs, kann ich mir vorstellen, dass das dieses Jahr anfängt, dort einzuschlagen. Bisher nachgewiesene Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt gibt es noch nicht so richtig. Es gibt einige Hinweise, aber noch nicht so richtig den Nachweis, dass es an der KI liegt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so weitergeht, wenn diese Modelle so viele Fähigkeiten haben und das einfach so viel billiger und so viel schneller hinkriegen als Menschen.
Naja, also ein gewisser Punkt wird schon sein, dass die Leute einfach gerne mit Menschen zu tun haben. Und auch wenn ich jetzt mir angucke, wie das zum Beispiel bei Banken ist und so, und es gibt halt einfach viele, die diese persönliche Ansprache mögen und dann ein entsprechendes Sicherheitsbedürfnis oder Sicherheitsgefühl entwickeln. Und ich kann mir schon, also auch da wieder, kann ich mir vorstellen, dass vieles von den Rollout, also dass man jetzt die KI da überall einsetzen könnte, auch einfach von entsprechend konservativen Kunden dann auch gar nicht so gerne eingesetzt wird.
Dann nehmen wir jetzt mal was der Tobias Lüttke geschrieben hat, dass er jetzt in 3 Wochen so viel Software produzieren kann wie vorher in 10 Jahren. Also wenn da so ein Faktor 100 oder so in der Produktivität dann tatsächlich entsteht, dann gerade für unsere Branche muss man sich dann schon fragen, wird tatsächlich dann 100-mal so viel Software gebraucht und werden genauso die gleichen Leute wie vorher diese KI-Agenten beauftragen und beaufsichtigen? Oder wird es nicht eher so sein, dass eine sehr viel kleinere Zahl von von Leuten, die sich sehr, sehr gut auskennen, also diese Skills, die der Kapasi auch in seinem Tweet da geschrieben hat, die Leute, die es beherrschen, mit diesen KI-Agenten umzugehen. Und wenn diese Leute, die das können, die Arbeit von alteingesessenen Softwareentwicklern, die im Alter von 55 irgendwie bei der Dativ oder bei Siemens sitzen und seit 20 Jahren das gleiche Softwareprojekt betreuen.
Da kommt halt auch hinzu, dass ich bald Softwareentwickler kenne, die gefühlt 80-95% ihrer Arbeitszeit in Meetings verbringen. Und ich würde mir vorstellen, dass die das weiterhin tun werden. Und viel von der Softwareentwicklung wird dann halt outgesourced. Und ob das, also, das ist eine spannende Frage.
Also, ich glaube, Outsourcing in Richtung Indien und sowas, das ist halb tot. Also, wenn ich das Claude Code erkläre und sage, dann bin ich da schneller unterwegs, als wenn ich das einem indischen Entwickler sage und auch besser und sicherer. Also, vielleicht um das mal auch anzusprechen als ein Aspekt, wo ich glaube, dass sich gerade sehr viel tut einfach.
Na, dieses Outsourcing ist ja nicht nur Outsourcing ins Ausland, sondern es ist schon so, dass zum Beispiel bei Automobilherstellern wie bei BMW, die Leute, die bei BMW fest angestellt sind, die sitzen den ganzen Tag in Meetings und diskutieren um die Funktion und fahren die Autos dann Probe. Aber die Software wird von Ingenieurdienstleistern gemacht. Also das ist ja auch eine Form des Outsourcings. Und in diesen Software-Dienstleistungsfirmen, da wird, also das sind Profi-Softwareentwickler, da wird mehr und mehr auch eben KI als zur Code-Generierung eingesetzt.
Also was ich für spannend finde, ist eigentlich die Frage, wie kann ich jetzt noch differenzieren zwischen einem wirklich guten Entwickler in Anführungszeichen oder jemand, der einfach gut mit Claude Code umgehen kann, Stichwort diese Capacity-Liste an Dingen, die er gerade versucht noch mitzukommen und wo er sich als Programmierer schon irgendwie abgehängt fühlt fast. Also wir haben ja im Prinzip, wenn ich jetzt an Deutschland denke, wir haben ja eine Welt, die vor formellen Bestätigungen, Zertifikaten, Abschlüssen nur so wimmelt und eigentlich gar nicht anders leben kann. Und jetzt kommt da plötzlich sowas um die Ecke, das im Prinzip nicht mal ein halbes Jahr alt ist, aber das ist das führende Skillset und danach dreht sich irgendwie alles. Wie wollen wir eigentlich als Gesellschaft das organisieren, dass man da noch die richtigen Personen oder die qualitativ Guten erkennt und von den Schlechten unterscheiden kann?
Also man muss sich ja da auch die Frage stellen, ob mir die KI dann nicht auch bei meinen Bürointrigen helfen kann. Weil ich ja sowieso, um mein Projekt jetzt durchzuboxen, in dem Meeting die und die Strategie fahren muss. Und ob sich nicht dann die entsprechenden KI-Coaches für Unternehmenspolitik, die dann die Beratung, wie ich meine Projekte entsprechend platzieren muss, durchführen.
Ich würde das ist ja, glaube ich, noch ein schönes Thema auch für das nächste Mal, wie sich das auf die Unis und die Hochschulen auswirkt. Wie gesagt, wenn die Leistungen, die wir in unseren Zeugnissen bescheinigen, alle auch von KI erbracht werden können. Also irgendwie, nachdem die alle Klausuren bestehen und auch auf Knopfdruck schon eine Abschlussarbeit schreiben können, fast, dann ist, haben wir irgendwann ein Recht.
Keine Noten und Punkte mehr, sondern irgendwie Opus-4-Niveau, Opus-4-5-Niveau.
Ja, das Problem ist, dass wir eben nur noch, wenn wir nur noch Fähigkeiten nachweisen, die KI auch hat, dann verlieren wir eigentlich unsere Grundlage, warum sollte jemand dann bei uns 6 Jahre studieren, wenn er am Ende nur die Erkenntnisse nachweisen kann, die ChatGPT auch hat. Also das ist so, das ist, was mich ein bisschen beschäftigt, aber ich habe auch keine gute Antwort drauf. Ja. Aber vielleicht können wir nächstes Mal drüber reden.
Ja, das ist auch für die Schulen eine Frage. Also was sind die Skills, die unsere Schulen jetzt vermitteln sollten, also schon viel früher angefangen, und welche Berufsfelder, für die wir eigentlich gerade implizit vorbereiten, halt aus einer Schulwelt, die aus der industriellen Revolution irgendwie dann im Nachgang erwachsen ist, welche sind da eigentlich obsolet? Und was sind jetzt die neuen Skills, die eine Schule schon jedem mitgeben muss, damit er sich in den nächsten Jahren da irgendwie behaupten kann?
Also ich habe da einen interessanten Fall aus der Mathematik wieder gehört. In der Hochschulmathematik ist es ja auch schon so, oder in der Schulmathematik, sagen wir mal bis zum Abitur, dass die LLMs da alles können. Also die ganzen Aufgaben, die man in der Schule lernt, kann auch so eine KI machen. Und es gibt jetzt mehr und mehr Lehrer, die anders vorgehen. vorgehen, die sagen, also das wäre eine Aufgabe gewesen, die ich euch früher gestellt hätte. Ich habe diese Aufgabe aber ChatGPT gegeben und die Lösung, die ChatGPT produziert, ist falsch. Und eure Hausaufgabe ist es jetzt, diese Lösung von ChatGPT zu kritisieren und nachzuweisen, an welcher Stelle das Modell falsch abgebogen ist. Also das finde ich einen ganz intelligenten Umgang damit, dass wir heute, dass jeder Schüler heute schon Zugriff auf Systeme hat, die in 99% der Fällen den ganzen Lehrstoff kann, aber dass man eben genau diese Fälle diskutieren lässt, wo eben so ein Ding mal falsch abbiegt, was auch noch häufig genug passiert.
Naja, da muss er nur lernen, richtig zu prompten. Ansonsten passiert es nicht. Mein Sohn lässt sich, wenn er in der Schule was nicht versteht, lässt er sich das von GPT erklären und auch entsprechende Übungsaufgaben auch in Mathe und so weiter generieren, um quasi selber den Stoff nachzubereiten.
Genau, da gibt es ja jetzt schon diesen Studienmode bei ChatGPT und bei Gemini. Die sind eigentlich ziemlich gut, genau.
Also mir wurde, das macht auch die Standardversion.
Mir wurde berichtet, dass es auch schon in Schulaufgaben passiert, dass die Jungs, die in der hintersten Reihe sitzen, mal kurz ein Foto machen von der Klausur und dann das Ganze in ChatGPT einspielen und auf die Art ihre Schulerfolg verbessern. Ja, also es ist ganz interessant, glaube ich, auch in der Schule.
Ja, unglaublich viele Aspekte, die anstehen. Ich glaube, das Thema KI und Bildung können wir uns fürs nächste Mal wirklich vornehmen. Wobei auch also aktuell ja so viel in Bewegung ist, was auch die globale geostrategische Perspektive eigentlich betrifft. Wenn ich jetzt nur an Venezuela denke und diese ganzen Rohstoffkonflikte, die auch damit verbunden sind, die nicht zuletzt ja auch aus diesem Energiehunger kommen. Aber ja, behalten wir auf jeden Fall das Thema KI, Bildung, Wissenschaft, Ausbildung mal im Blick. Und ansonsten würde ich sagen, jetzt haben wir 2 Stunden, die 2 Stunden Schallmauer auch noch durchbrochen. Und kommen jetzt mal auf die Zielgerade. Auf jeden Fall fand ich es heute wieder super spannend. Also diese 2 Stunden sind unglaublich schnell vorbeigegangen und es waren wieder super viele neue Themen auch mit dabei. Manches Bekanntes natürlich, klar, wir haben auch zurückgeschaut. Aber das bleibt spannend. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Hoffentlich kann ich dann auch von meiner Tesla-Probefahrt berichten. Und ja, ich würde einfach mal übergeben an die Mitsprechenden, wer da noch seinen kleinen Ausblick, sein kleines Fazit von heute noch mit in die Runde geben möchte. Und ansonsten bedanke ich mich schon mal bei allen.
Ja, ich fand es auch wieder sehr interessant und ja, bin genauso gespannt wie ihr alle, wie das weitergeht dieses Jahr. Und ich glaube, es wird eine Menge passieren in dem Bereich.
Ja, also wenn eins sicher ist, dann stetig ist der Wandel. Das wird sicher passieren. Und wir werden sicher viele Veränderungen sehen. Und es wird spannend bleiben, garantiert.
Ja, also ich kann mit dem nur anschließen. Mein persönliches Thema, worauf ich 2026 achten würde, wären Weltmodelle. Und vielleicht ist es ja auch mal ein Thema für einer unserer nächsten KI-Talks, dass wir uns die mal anschauen, was es da so gibt, was die eigentlich machen, was das Besondere daran ist und so weiter und so fort.
Okay, also viel spannende Themen haben wir auch schon mal für 2026 in Ausblick gefasst für unsere Runde hier. Danke allen fürs Mitdiskutieren und Zuhören und einen schönen Abend. Bis bald.
Guten Abend, tschüss.
Tschüss.
Schönen Abend, tschüss.